Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Shortleg. Das ist natürlich jetzt ein Monsterding.
Ich bin noch irritiert.
Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls.
Dräng mich doch hier nicht auf.
Jetzt.
Wir sind wieder zurück bei Shortleg, denn das Masters ist gespielt und das Premier League Teilnehmerfeld, es steht nun endlich fest. Und das werden auch die großen beiden Themen heute sein bei Shortleg, dem Daten.de Podcast, presented by Bulls. Marvin Feinbaum ist mein Name. Grüßt euch zur neuen Ausgabe von Shortleg, die ich heute zusammen mit meinem Daten.de-Kollege Moritz Kettner bestreiten werde. Hi Moritz.
Hallo Marvin, hallo an alle, die live dabei sind und uns auch später zuhören. Ich freue mich.
Ja, du hast schon gesagt, hallo an alle, die hier live bei Twitch mit dabei sind. Heute frisch verkündet worden, das Premier League Line-Up, und das wird auch der größte Teil dieser Sendung heute sein. Ich denke, da kann man ordentlich Pro und Contra diskutieren, deswegen gerne einbringen, eure Sichtweisen da mit in die Runde schmeißen. Wir werden das aufnehmen und dann, denke ich, eine gute Diskussion auch über diese 8 Teilnehmer führen oder auch über die, die nicht mit dabei sind. Das ist natürlich auch ganz, ganz spannend, für wen sich die PDC jetzt hier entschieden hat. Da kommen wir später darauf zurück. Wir wollen vorher aber noch kurz über das Masters reden, was ja gestern frisch zu Ende gegangen ist. Das sind so die beiden großen Themen heute. Dann haben wir noch ganz kleine Sachen. Blick zurück auf das Nordic Darts Masters, aber wirklich nur ganz kurz. Challenge Tour und das, was die nächsten Wochen da technisch alles so auf dem Plan steht. Deswegen gerne beteiligen, wie immer. Wir werden das mit aufnehmen, aber auch diejenigen, die sich das im Real Life anhören, können sich gerne zurücklehnen und unseren Pro- und Contra-Argumenten dann später in der Sendung, was die Premier League angeht, folgen. Denn Shortleg ist weiterhin hörbar auf den verschiedenen Podcast-Plattformen wie Spotify, meinsportpodcast.de, Apple und Google Podcasts, sowie auch natürlich immer auf dem Daten die YouTube-Channel. Ihr könnt euch melden auf den Social-Media-Accounts von Daten.de im Forum, Twitter, Facebook, Instagram. Ihr findet uns eigentlich fast überall. Und wenn ihr Fragen habt, das haben wir auch schon öfter natürlich gemacht, gerne beantworten wir die auch privat, falls das jetzt nicht öffentlich in so eine Sendung jetzt hier bei Twitch rein soll. Gar kein Problem, das machen wir auch. Oder einfach im Forum anmelden. Da kann man sich auch mit 18.000 weiteren Usern austauschen. Da findet man sicherlich immer die richtigen Antworten auf eure Fragen. Ja. Fahrplan habe ich schon gesagt, wir wollen beginnen sofort mit dem Masters und dann, wahrscheinlich der spannendste Teil auch der heutigen Ausgabe ist die Premier League. Das Teilnehmerfeld steht eben fest und darüber wollen wir dann gleich reden. Ja, gut, dann starten wir rein, Moritz. Das Masters war ja lange Zeit immer so das erste TV-Turnier nach der WM. In diesem Jahr war es nicht so. Wir hatten vorher schon 2 World Series Events in Bahrain und in Kopenhagen. Dennoch muss ich sagen, das Masters ist dann schon nochmal auch eine andere Nummer im Vergleich zu den beiden World Series Events jetzt in den beiden Wochen zuvor.
Ja, definitiv. Die Masters-Ausgabe dieses Jahr stand ja noch mehr denn je unter dem Zeichen der Premier League. Deswegen ja eigentlich spannend, dass wir das Thema so ein bisschen trennen, aber es gab ja irgendwie auch kein anderes Thema an diesem Wochenende als die Premier League und rutscht dann noch irgendwer auf den letzten Drücker rein, was letztendlich passiert ist. Es wurde von Rob Cross kritisiert, dass ja irgendwie jetzt beim Masters da ein paar Spieler vielleicht im Rhythmus sind nach der WM, also die in Bahrain gespielt haben, die in Kopenhagen gespielt haben. Auch da so ein bisschen die Kritik geäußert. Manche haben jetzt gar keine Pause gehabt, andererseits für manche auch schwierig, im Spielrhythmus zu bleiben. Gut, ausgerechnet er erreicht dann das Finale, das ist dann nochmal eine andere Geschichte, aber es war schon heavy für den Januar, also stelle ich mir vor, die WDF-WM wäre jetzt noch dabei gewesen, dann jetzt ist ja Dutch Open ist noch zu Ende gegangen, also ist schon ein knülliger Januar gewesen und ja, jetzt das Masters wird jetzt ein bisschen aufgewertet mit dieser Premier League-Geschichte, aber ob man das gut findet oder nicht, ist ja noch eine andere Frage.
Da habe ich eine ganz eigene Meinung zu. Die werden wir natürlich später dann auch im Premier League-Teil mit einwerfen. Ich sag mal, mittlerweile wisst ihr, was wir für Turniere gut oder schlecht finden oder weniger gut oder ne, das ist, glaube ich, in den letzten Jahren auch hier bei Shotlag immer ein bisschen rausgekommen. Das Masters gehört nicht zu meinen Lieblingsturnieren. Das sage ich gleich auch doch schon dazu. Aber die Argumente dafür behalte ich dann nochmal bereit für später. Wir gehen erstmal rein ins sportliche Geschehen des Masters. Es hat ja durchaus eine Berechtigung. Ich fand es eigentlich auch ja, unterhaltsam, das Wochenende. Es ging ja jetzt dann über 3 Tage dann auch. Freitagabend ging es dann ja los mit der ersten Runde. Am Samstag dann verteilt auf 2 Sessions die zweite Runde oder das Achtelfinale, je nachdem, wie man es sehen mag. Und dann der Finaltag, ITV-like, am Nachmittag Viertelfinale und dann in der Finalsession Halbfinale und Finale. Ja, Moritz, wir haben den Sieger natürlich, und zwar Chris Doby. Er gewinnt als Nummer 21 der Welt das Masters. Und man muss sagen, wie in den letzten Jahren ist es erneut ein Überraschungssieger. Ich meine, Chris Doby, klar. Das ist kein unbekannter Mann. Ne? Wir kennen ihn, wir folgen ihn seit Jahren, aber dass er jetzt das Masters ziehen kann, kann man, denke ich, schon als Überraschung bezeichnen.
Es war vor allen Dingen jetzt Durchbruchstimmung, ne? Vorher immer im Halbfinale spätestens hängen geblieben. Das war mal bei der Europameisterschaft der Fall und jetzt eben im ersten Finale auch direkt der Titel. Das haben viele, glaube ich, kommen sehen. Viele vielleicht auch schon für letztes Jahr gesehen, dass Chris Doby zumindest vor TV-Kameras auch auf einem besseren Weg ist. Aber man muss ja ehrlicherweise auch sagen, wenn ich so auf die Turnierstatistiken gucke, es war noch gar nicht mal das ganz große Turnier von Chris Doby. Also da war eigentlich, glaube ich, durchweg Mitte 90 dabei, aber hat halt in jedem Spiel Nadelstiche setzen können, hat sich mit der Ausdauer ausgezeichnet und deswegen auch an so einem langen Finaltag eben es geschafft, sich da durchzusetzen. Ne? Also wo andere Spieler, namentlich jetzt Smith im Halbfinale und dann auch Cross im Finale, ein bisschen ja, drüber aussahen, hat Doby eigentlich alles zusammengehalten und das, ja, hat er sich damit als Titel verdient und hat jetzt noch was anderes dazu bekommen, die Premier League-Nominierung. Das ist natürlich für ihn jetzt doppelt Happy Days. Ja, und ob es jetzt ein munteres Turnier insgesamt war. Also ich glaube, die erste Runde war zumindest vom Niveau her noch ein bisschen ausbaufähig. Insgesamt gutes Niveau, aber jetzt keiner, der wirklich boah, aus den Startlöchern des neuen Jahres so richtig rausgefeuert kam. Da hatten wir natürlich mit Cross Anderson das Standout-Game und ja, ansonsten, ich glaube, hatten einige den Eindruck, dass ein bisschen, ja, ich glaube, ein Engländer hatte geschrieben, so ein bisschen flat. Also es war jetzt nicht besonders viel los. Alle haben über die Premier League gesprochen und zwischendurch wurde ein bisschen Darts gespielt, so, ne?
Ja, fand ich auch. Also, ich finde dieses Premier League-Thema, das schwirrte so das ganze Wochenende. Und hast du schon gesagt, ja, über dieses Turnier drüber. Ich meine, selbst die ITV-Experten haben da ja die ganze Zeit predicted und drüber geredet, obwohl die das Turnier eigentlich gar nicht zeigen. Das läuft ja in England auf Sky Sports. Und kam ja zwischendurch auch mal die Frage auf, ne, warum wird das denn nicht eigentlich direkt dann auf der Bühne vielleicht nach dem Finale dann verkündet? Kann ich natürlich auch verstehen, ne? Sky Sports überträgt das Turnier und nicht ITV. Die wollen natürlich jetzt auch nicht, dass ITV da irgendwas mit ihrem Turnier da verkünden. Es musste man bis heute Morgen, wir nehmen auf Montag, 30. Januar, musste man bis 11 Uhr warten, deutscher Zeit. Dann kommt dann so eine News angeflattert, die dann erst noch offline geht und dann wieder online geht. Ja, also es gibt sicherlich da Optimierungsbedarf, aber auch da gibt es ja auch nochmal ein Interview mit Matt Porter von der PDC geführt, wo wir auch nochmal ein paar Aussagen dann gleich diskutieren werden. Aber bleiben wir erstmal nochmal bei Masters und bei Chris Doby, du hast es gesagt. Von den Statistiken her, auch die werden wir gleich natürlich nochmal einwerfen von Darts Oracle, war es jetzt gar nicht so überragend. Also er hat jetzt hier nicht von Anfang an die Lichter ausgeschossen von Runde 1, sondern wirklich, ja, eigentlich Spieler bei Spieler niedergekämpft so ein bisschen. Ne? Auch das Finale, da hatten wir vielleicht mal damit, gegen Rob Cross. Ja, auch da hat er jetzt nicht überragend gespielt, aber Rob Cross war hier 90er Average am Ende nur knapp. Einfach, ja, vielleicht hast du schon gesagt, er war einfach auch kaputt. Ne? Aber das muss man sagen, Rob Cross fällt mir das nicht zum ersten Mal auf, dass er in so einer Finalsession dann hinten raus ziemlich müde wirkt und nicht mehr ganz fit ist.
Ich glaube, wir hatten das UK Open gegen Nathan Aspinall schon mal gesehen. Wäre ja fast so ein bisschen das Revival gewesen, dass ja auch Doby jetzt die Chance auf die 170 im Finale hatte, mit der Aspinall damals die UK Open gewonnen hat. Das hätte ich noch eine ziemlich spannende Parallele gefunden und wäre auch für beide dann für Engländer in England erster Titel gewesen. Und ich glaube, bei Cross ja auch, als er die EM gewonnen hat, da war ich in Göttingen vor Ort und glaube, spielt Price eine 84 im Finale gegen ihn. Also ich meine, er hat das ganze Turnier über gesagt, Rob Cross, dass er erstens keinen Bock auf die Premier League hat oder hat es nicht so gesagt, aber dass er bestimmt nicht nominiert wird und gewinnt dann fast das Masters. Hat man ja gesehen, also ich glaube, wenn es für Doby gereicht hat, das hätte durchaus auch für Rob Cross reichen können, auch wenn es da vielleicht nicht so eindeutig gewesen wäre. Und Doby hatte immer wieder gute Momente, gegen Humphries auch vielleicht sogar das entscheidende Spiel direkt in der zweiten Runde gehabt, wo er dann eben dieses 10-8, wo Humphries das hinten raus auch so ein bisschen ja, sich aus den Fingern gleiten lässt, ein riesiges 160er-Finish von Doby, also hatte immer wieder so ein, zwei Momente, auch gegen Cullen, die 125, Bull, 25 Bull, also es waren in jedem Match so diese entscheidenden Finishes dabei, die eben dann diesen kleinen Unterschied machen. Da war das Glück auf seiner Seite und eben auch der Fokus dann für die gewichtigen Momente da.
Jala erstmal am Anfang ausgeglichen bis zum Stand von 4-4, dann zieht Doby so ein bisschen davon auf 7-4. Und ich dachte eigentlich nach dem 9-5, wo er da 100 mit Tops zumacht, das Ding ist durch. Ja, da kam Cross aber nochmal zurück, steckt 144 zum 7-9. Hat im Endeffekt dann aber auch nur noch, ja, was das Ergebnis angeht, ein bisschen was verbessert, weil Doby, du hast gesagt, steckt dann fast 170 zum Titel. Im Nachfassen dann auf der Doppel-16. Ich hatte nicht das Gefühl, dass
Sehr
er.
shaky.
Ja, das
Die Single
ja.
9 und so, ne? Ja.
Ja, also es waren echt teilweise viele Doppel auch weit weg, ne? Also auch im Finale von Doby. Das war schon komisch. Der letzte Dart hat dann wieder gesessen, aber oft Doppel-16 war auch mal echt fast gar nicht mehr im Bild zu sehen, was das Inneren des Boards angeht. Dachte ich auch, Obwohl ich eigentlich nicht das Gefühl hatte, dass er so nervös war, um das Ding zuzumachen, aber die Darts haben eine andere Sprache gesprochen. Aber ich meine, ey, für Doby war es das erste große Ding. Ne? Wir kennen ja auch Geschichten, Dave Chisnell zum Beispiel, Terry Jenkins oder so, die haben das nie gewonnen. Ne? Die haben so ein Finale, Michael Smith, ja, da denken wir ja schon gar nicht mehr dran, aber war ja auch ein langer Weg, bis dann zum ersten Mal der Titel dann gekommen ist. Aber Doby hat's gemacht und von der Papierform her dachte ich schon, okay, Cross war für mich schon der leichte Favorit. Jetzt auch, weil er einfach zwischendurch im Turnier echt richtig, richtig gut gespielt hat.
Vor allem ist ein spannender Gedanke, wenn jetzt Doby nämlich die Dinger da versemmelt, dann fängt genau so nämlich eine Serie an. Ne? Also hast jetzt irgendwie so drauf hingearbeitet, aber bleibst bei diesem Finale so stehen. Das ist ja auch so was, was wir bei Espinel, glaube ich, sehen, dass der sich irgendwann den UK Open-Titel geholt hat und von da an auch immer weiter noch Finals erreicht hat, obwohl er vom Niveau her, was er jetzt im Schnitt über das Turnier spielt, auch teilweise nur so bei Mitte hoher 90 steht. Das ist bisschen lächerlich, dass man sagt, nur Mitte, hohe 90, ne? Aber ist ja in Relation dann so. Und das könnte Doby auch ähnlich gelingen. Also vom Vermögen her, wie auch dann gegen Cross, trotz des Drucks, wo Cross nochmal rangekommen ist im Scoring, sehr stabil geblieben. Also hätte genau das gleiche Potenzial.
Ja, vielleicht fängt es bei Cross wirklich schon im Halbfinale an. Da kommt auch ein Kommentar hier rein. Musst du da über die volle Distanz in den Decider gehen, ne? Und dann ist die Pause halt dann auch, wenn man das zweite Halbfinale spielt, eben nur circa 20 Minuten. Manche kommen da gut mit klar. Rob Cross hatten wir jetzt beide schon gesagt. Bei ihm ist eher das Gefühl, dass das ihn wirklich die Energie zieht. Ja, ich meine, gegen Wright. Da war er eigentlich für mich nicht der Favorit. Ich meine, okay, er hat vorher echt gut gespielt, aber Wright hat eigentlich zuletzt, und da muss man vielleicht zurückgehen nach Kopenhagen vielleicht, hat eigentlich gut performt. Ne? Also der war eigentlich auf einem guten Weg, vor allem bei den Darts ist er lange Zeit geblieben, bis es dann irgendwann im Halbfinale wieder natürlich die Situation gab, wo er dachte, nö, jetzt reicht das auch, dann nehme ich mal wieder ein bisschen was anderes in die Hand und dann vielleicht kann ich mich damit noch irgendwie über die Ziellinie retten. Und irgendwie hat er den Groove ja wieder gefunden. Ne, wie er es immer macht, eigentlich immer Wahnsinn. Das ist, aber am Ende, ja, hat er es dann trotzdem nicht gewonnen. Und dann eben Rob Cross, der keinen Bock aufs Masters hatte, weil er vorher im Interview gesagt hat: Nee, also, das ist schon so ein doofes Turnier. Wo ich auch dachte: Okay, ja, sehe ich auch so, aber würde ich jetzt als Spieler vielleicht nicht so krass äußern, hat er gemacht. Vielleicht war es auch die Lockerheit, ne, die er dann auch so weit gebracht hat, wenn er sagt, okay, doofes Turnier, habe ich keinen Bock drauf, habe ich keine Erwartungen. Und dann lief es ja irgendwie. Aber man muss ja aber trotzdem sagen, bei Cross, Moritz, die WM war ja auch schon sehr gut. Also, dass er da rausgegangen auch küsst, Obi, war eigentlich da überraschend, weil bis dahin hat Cross viele überzeugt.
Ich glaube, das ist so ein Spieler, den wir zu häufig vergessen. Also nicht nur das Premier League-Komitee vergisst ihn, das ist für ihn dann tragisch, aber ich hatte jetzt, glaube ich, letztens gesehen, er hat jetzt sein 7. Jahr hintereinander, in dem er in einem TV-Finale stand. Also das ist auch mal
Ja.
eine Aneinanderreihung. Da vergisst man ganz schnell, dass der das World Matchplay gewonnen hat, die EM gewonnen hat. Also der hat einige Titel, die er sich zu eigen gemacht hat und wo man immer noch lesen muss, oh ja, der ist halt mal Weltmeister geworden und sonst nicht viel mehr. Das hat man vielleicht irgendwann mal 2019, 2020, da gab es mal ein schlechtes Jahr, glaube ich, wo er im Jahresranking irgendwo unter der 20 rumgedümpelt ist. Ansonsten spielt Kroos jedes Mal auch ein Top-Niveau. Also den vergessen wir zu häufig.
Ja, finde ich auch. Ne? Players Championship Finals war auch im Finale zuletzt.
Tja.
Waren einige in European Tour Finals, wo er dann meistens gegen Luke Humphries verloren letztes Jahr. Aber es kam ja auch eine Diskussion auf. Klar, seine Aussagen so oder so zur Premier League, das später. Aber Van Gerven hat ihn auch kritisiert. Er würde ja so Mätzchen machen, ne? Und seine Grimassen und so. Das wär alles fake und nicht so echt und das Spiel verzögern. Ja, also ich glaube, also packen tut der Cross die meisten Fans, glaube ich, nicht mit seiner Spielweise. Ne? Ich meine, auch sein Walk-on, der ist okay. Ja, aber auch nach dem Weltmeistertitel hatte ich nie das Gefühl, dass sich so eine Rob Cross-Army aufbaut, wo ich mir eigentlich dachte, okay, Phil Taylor hat es damit aufgehört, die Geschichte war aus und man hatte eigentlich den Kronprinzen Rob Cross dann bereit, der ihn bei der WM abgelöst hat. Aber so ein richtiger Hype um Rob Cross ist ja irgendwie nie ausgebrochen. Woran glaubst du, liegt das denn?
Also es ist natürlich vielfach bei den langsameren Spielern so. Jetzt muss man sagen, okay, Peter Wright hat es über seine Frisur geschafft, aber sonst hast du eben die Andersons, die Van Gerwens, die sich durch einen rhythmischen Wurfstil auszeichnen oder eben sonst irgendetwas haben, was sie besonders machen. Und das ist bei Cross nicht viel, außer dass er sich so über die Hose wischt, 30 Mal gegen das Oki tritt. Und klar, Van Gerwen mag das jetzt als Mätzchen verkaufen, würde ich nicht unbedingt so sehen. Hilft vielleicht auch dem einen oder anderen Spieler da auf der Bühne die Lockerheit zu gewinnen, weil sonst hat der Cross auch häufig das Problem, mal einen Dart sehr weit nach unten zu verreißen und so. Und ich glaube, dass ihm das schon hilft. Deswegen würde ich das jetzt vielleicht nicht als Mätzchen abtun, aber ich glaube, sonst, ja, mir fehlt auch ein Vergleich, wo ich jetzt sagen würde, man kann sich aber bei Cross auch an nicht viel festhalten. So. Also bei vielen Spielern gibt es irgendwelche Sachen, so ein Espinel, der mit sehr viel Energie arbeitet, noch mehr ein Dirk van Dijvenbode, da hat man irgendwo etwas, was man greifen kann. Das hat man bei Cross, finde ich, nicht so extrem. Wird, denke ich, trotzdem seine Anhänger haben, aber eben nicht die, die jetzt vielleicht neu zum Darts kommen und sagen, ah, das ist Cross, den finde ich gut oder ja, aber sind Mutmaßungen, ne?
Ja, also ich finde dieses Abwischen zum Beispiel, das hat er ja schon immer gemacht, seitdem er spielt eigentlich, oder seitdem wir auch ihn auf dem Radar haben. Damals vielleicht sogar als Qualifier, schon als Amateur Qualifier bei den UK Open zum Beispiel. Was nicht wirklich vergessen, dass er es wieder aufgemacht hat, der war wahrscheinlich einfach wieder mal enttäuscht, dass er nicht gewonnen hat, obwohl er von der Vorbereitung her jetzt ja auch nicht optimal unterwegs war. Ne? Also ich meine, Kopenhagen hat er aus einer ganz kalten Hose aus dem Urlaub gespielt, vielleicht aus einer warmen Hose in dem Fall, aber. Und Masters war es wahrscheinlich auch nicht so das Turnier. Also er sagt zwar immer, okay, every tournament I play in, I want to win. Ja, das sagt er aber auch immer. Er sagt auch immer, only can blame myself. Also das sind eigentlich Plattitüden mittlerweile, die er da Van
Too
Gerven
many
immer bringt.
mistakes.
Too many mistakes, ja, das ist, ja. Also würde ich jetzt auch nicht zu sehr sehen. Ich meine, ja, er hat Noppert kritisiert, Van Gerven, er hat Cross kritisiert, die sind zu langweilig, machen das und das. Ja, aber er sorgt zumindest dafür, dass man drüber redet. Das kann man ihm nicht lassen. Das kann man ihm nicht lassen. Aber das ist vielleicht auch genug zu Rob Cross jetzt. Wir hatten noch einen vierten Halbfinalisten, den wir noch gar nicht erwähnt haben. Michael Smith hatte ja aber Rhein gewonnen. Kopenhagen dann nicht. Und ja, das war so der erste große Auftritt auch in der Heimat, in der englischen Heimat als Weltmeister, als TV-Major. Halbfinale wahrscheinlich, würde man sagen, im Soll. Und er fand es ja irgendwie nie so wirklich rein, ne, ins Halbfinale gegen Chris Doby, der da es auch nicht überragt hat, wie wir es gerade schon gesagt haben. Aber es hat einfach auch hier gereicht, irgendwie in den richtigen Momenten dann ja, einfach zur Stelle gewesen. Aber ich glaube, Smith müssen wir jetzt nicht zu hart mit sein. Das passt eigentlich schon, was er da gezeigt hat.
Ja, ich glaube auch, weil Da ist halt genau das gleiche Thema. Das Masters ist jetzt nicht das Turnier, wo Michael Smith sagt, das muss ich mir jetzt unbedingt merken und brauche den Titel jetzt auch noch. Ich glaube, da hat er mit Sicherheit jetzt die Augen auch eher auf ab Donnerstag, weil wenn du jetzt den Grand Slam, die Weltmeisterschaft gewonnen hast, dann dürfte aus seiner Sicht das Turnier der Top 8, die Premier League, das sein, was du als nächstes gewinnen willst. Und ja, denke, da kann er jetzt, muss er glaube ich nicht groß überlegen, was beim Masters passiert ist.
Dann gehen wir eine Runde zurück. Wir gehen da so ein bisschen andersrum heute. Ins Viertelfinale, da sieht man eigentlich relativ deutliche Ergebnisse. Chris Doby gewinnt da mit 10 zu 5 gegen Dirk van Dijvenbode. Michael Smith gegen Daniel Noppert. Da hat er gut gespielt. 10 zu 5 und 103er Average auch überzeugend. Peter Wright auch deutlich eigentlich. 10 zu 6 gegen Johnny Clayton. Auch da über 100 gespielt. Und dann eben angesprochen Rob Cross gegen Michael van Gerven. Bin Cross mit 10 zu 7. Was war so dein Highlight aus der Viertelfinale-Session? Was sticht da so für dich so hervor, wenn du dir die Spiele nochmal so anschaust? Auch für ein Ergebnis, dann ist ja schon recht deutlich für so eine Session.
Ja, deswegen fällt es mir auch wahrscheinlich ein bisschen schwerer. Also ich, boah. Also mir ist aufgefallen, dass mir eher so die Samstagzeit mehr gefallen hat. Also klar, Wright gegen Clayton, das war auch schon sehr stark vom Niveau her. Smith gegen Noppert war sehr stark. Also da hat man auch gemerkt, wenn Smith die Zügel anzieht, dann kommt aktuell fast keiner an ihn ran. Also Noppert hat jetzt nicht wirklich Blödsinn gespielt, aber da waren einige Momente auch so ein Tops-Tops-Finish, wo man halt gemerkt hat, okay, ja, Smith, wenn er Bock hat, dann zeigt er jedem, wo es lang geht. Aber ja, denke, wir hätten ein, zwei Highlights am Samstag oder das Highlight.
Absolut. Du sprichst natürlich die Partie an zwischen Rob Cross und Gary Anderson. Konnte man vorher jetzt nicht erwarten, dass die beiden da so ein Feuerwerk abliefern, vor allen Dingen auch im Nachmittag natürlich angesetzt gewesen. Rob Cross spielt hier 112 und Gary Anderson spielt hier 111. Gary Anderson sicherlich auch nochmal ein Spiel, den wir da jetzt auch nochmal besprechen sollten. Wie gesagt, abgerutscht in der Weltrangliste auf Platz 22. Da hieß es vorher schon wieder, ah, der hat jetzt sehr, sehr viel trainiert mit Ryan Searle auch zusammen. Aber die Geschichte, das haben wir auch schon 100 Mal gehört. Und vor allem vor der WM, ja, der wird ja viel trainiert mit Ryan Searle. Die sind wir da oft zusammen hingefahren und haben trainiert. Und ich hab's eigentlich nie geglaubt. Aber ja, er scheint doch jetzt wieder Spaß zu haben, wenn man sich seinen Interview-Aussagen da mit beschäftigt, wo er gesagt hat, ja, ich habe doch wieder Bock jetzt und das Nummer 22 der Welt. Da würde ich doch so ein bisschen die Leute ärgern, ne? Für die ist es doch scheiße, wenn die gegen die Nummer 22 der Welt verlieren. So nach dem Motto hat er gesagt, ne? So wie er halt ist. Und vielleicht hat er diese Position jetzt auch wirklich angenommen, weil er weiß, es gibt eigentlich nur eine Richtung, ne? Und das ist eigentlich wirklich jetzt Angriff oder er sackt ab.
Ja, weil ich meine, noch so ein Jahr und dann ist halt auch das Absacken durch. Also, weil sobald er erstmal, ich keine Ahnung, nehme jetzt mal Adrian Lewis als Beispiel, das ist eine Position, wo du einfach nicht sein willst. Also, irgendwo in der Bedeutungslosigkeit, wo du dann wieder durch jedes Turnier durchgeistern musst, da kannst du dich dann maximal über eine gute WM immer noch retten und ansonsten musst du echt auf der Tour und bei jedem kleinen blöden Event klotzen, damit du auch bei den TV-Turnieren dabei bist. Und es gibt halt mittlerweile einen breiten Pool an Spielern, die es spielen können. Deswegen muss auch ein Gary Anderson sich da umsehen. Ich finde es einfach nur geil, ihn so spielen zu sehen. Also ist einer der Spieler, die, glaube ich, am meisten Laune machen, wenn sie einfach on Form sind. Und dass er dann trotzdem nicht gewonnen hat, ist krass. Aber ich glaube, wenn er gewonnen hätte, dann wäre auch schon wieder das Thema gewesen, muss sich
Ja.
die PDC überlegen. Ach, ist er jetzt auch schon wieder in Richtung Premier League unterwegs, weil wenn wir ja später über die Picks sprechen, da kann man ja durchaus auch mal Spieler wählen, die jetzt nicht bei jedem Turnier sportlich das Höchste der Gefühle rausgerissen haben, aber jemand, der die Leute anzieht. Und ich glaube, das wäre auch das, was wir uns, glaube ich, wünschen, dass ein Anderson eben in solchen Momenten nochmal was auspackt. Ich bin aber auch eher bei deiner ersten Aussage, also gibt einige Spieler, von denen wir das häufiger mal hören. James Wade reiht sich da ja auch fast nahtlos ein nach seinem Sieg gegen Callum Ritz. Also erzählt da auch was Großes und ja, geht dann in Runde 2 auch sang- und klanglos unter.
Ja.
Also ja, es sind halt viele, die seit 10, 15 Jahren dabei sind, die immer mal wieder das Feuer spüren, weil irgendwie dann doch der ein oder andere Erfolg bringt einen wieder nach oben. Der eine oder andere Misserfolg, da denkt man sich so, ja, kann ich es auch gleich sein lassen? Und Jetzt schwingt das Pendel vielleicht in die andere Richtung, aber ob es dann so hinterher ja, normal bei Gary Anderson sein wird, dass er sich viel Zeit nimmt, ich fürchte nicht.
Ich kam auch rein, im Chat jemand mit, sag ich mal, auch mit ironisch geschrieben, hätte mich auch nicht überrascht, wenn Gary wegen der Leistung noch in die Premier League gekommen wäre. Ich glaube, ich sag mal so, wenn Gary jetzt hier das Ding gewinnt, ne, dann nimmt die PDC das natürlich sehr gerne, wahrscheinlich. So haben sie ihn dieses Jahr nicht mit reingenommen. Ich glaube, für ihn ist es, glaube ich, aber ist es eine gute Sache eher, dass er nicht mit dabei ist. Auch wenn natürlich dann eine wöchentliche Spielpraxis gewesen wäre, aber dann die Pro-Tour-Wochenenden da hinten dran, ich glaube, und da muss er jetzt ja wirklich spielen, weil Premier League bringt ja für die Rangliste nichts. Bringt auch ein Chris Doby für die Rangliste übrigens nichts. Ja? Also das zählt halt nicht in die Order of Merit rein. Also da hat man nichts von. Aber ja, ich glaube, das wäre für Anderson nicht so gut gewesen. European Tour, ob er die spielt, da gibt es ja Geschichten, warum er das nicht tut. Und die werden sich auch nicht geändert haben. Und Fan davon,
Gary mag
Reisestress.
Deutschland nicht.
Ja, und auch mit bestimmten Leuten und so. Also, ich glaube da nicht dran. Ich lasse mich aber gerne überraschen. Also, wenn Anderson jetzt doch sich entschließt, da auch die European Tour Qualifier zu spielen, ich wäre überrascht, sagen wir mal so. Aber naja, wir werden es beobachten. Was haben wir hier noch in Runde 2? Ja, ich habe mir notiert, Dick van Dijven wurde schmeißt einen kränkelnden Gavin Price raus. Der hat die Woche ja eher im Bett verbracht, wie man Social Media entnehmen konnte. Und dafür hat er auch dann geschrieben, dafür hat er eigentlich ganz gut gespielt, dafür, dass er echt krank war. Und deswegen aus Sicht von Price muss man auch sagen, das kann er einfach abhaken und wieder schnell gesund werden. Das wird da wahrscheinlich das Primärziel sein, jetzt auch zum Donnerstag hin zur Premier League. Und ja, von Gavin und Wright haben durchaus überzeugt in dieser Runde, aber war halt auch deren erstes Spiel, denn die anderen Qualifikanten nicht die besten 8, sondern die Plätze 9 bis 24, die mussten ja schon am Freitag dann ins Turnier starten. Und da wollen wir vielleicht dann noch mal ein bisschen drüber quatschen, weil wir ja auch einen Deutschen dabei hatten, in Form von Gabriel Clemens natürlich. Es ging aber ganz gut los, Moritz, direkt das erste Spiel mit einem Highlight am Ende, ne? Dave Chisholm immer wieder.
Der kann es, ne? Also sehr lecker, 161 hat er eben schön gedrückt, dem Ryan Searle, aber ja, hat dann in der nächsten Runde wieder nicht gereicht, aber ja, keine Ahnung. Chizzy wäre auch so ein Kandidat gewesen, wo ich überlegt hätte, ja, lass ihn jetzt auch mal das Masters gewinnen. Aber ich hoffe einfach, dass er auch den Anschluss findet, weil man muss ja sagen, er ist jetzt ein gutes Stück abgerutscht, was ich auch vor der WM ehrlicherweise gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und auf einmal ließe, dass er da weit aus der Top 16 raus ist. Also auch der muss ja jetzt wieder Anschluss finden. Aber von der Spielform insgesamt, auch was er so die letzten Monate im letzten Jahr gezeigt hat, geht es nach oben. Und ja, so ein bisschen 2016er-Vibes vielleicht wieder, dass Chizzy in dieses Spiel mit hier reinkommt.
Was haben wir noch? Stephen Bunting verspielt fast ein 4 zu 0 gegen Nathan Aspinall, gewinnt dann aber am Ende doch noch dann den Decider gegen die Stephen Bunting. Dann Dimitri Vandenberg war der Gegner von Gary Anderson, der verloren hat, Dimi. Gary Anderson hat man besprochen, ich denke, da haben wir eigentlich alles zugesagt. Chris Doby hat hier eigentlich schon den Stein gelegt, auch in Runde 1, ne? Ich
Ich wollte es
schmeiß den
gerade sagen,
Titelverteidiger
ja.
raus.
Ja, und
Lokalen.
wenn du überlegst, dass Doby ja wirklich mit Cullen, Humphries, Van Dolven wurde, das sind alles Namen, die wir so in einem gewissen Zusammenhang, auf den wir später in der Sendung noch kommen, gehört haben, dann ja, ist das auch verdient, weil er genau die Kontrahenten ausgestochen hat in diesem Premier League Qualifier, was halt sein musste. Ne? Also Joe Cullen natürlich auch schade, hätte wahrscheinlich auch besser gedacht, macht die 125 mal nicht und wir spielen das irgendwie normal weiter und hat sich ja auch Chancen ausgerechnet, aber ja, so ging es nicht in die nächste Runde.
Ist korrekt. Und dann blicken wir eben noch auf Gabriel Clemens. Da war ja auch die Situation, ne? Es hatten ja viele auch dann geschrieben, rund um die WM natürlich mega, mega viel, auch was das Thema Premier League angeht, das dann gleich im nächsten Block. Aber hier auf das Sportliche gegen José de Sousa hatte ich ihm eigentlich vorher gute Chancen eingeräumt, muss ich sagen, weil de Sousa jetzt ja auch nicht in der Überform aktuell durch die Gegend reist. Und aus meiner Sicht war das auch ein Spiel, was er gut und gerne hätte gewinnen können, ne? Aber er hat es ja selber auch dann am Tag danach geschrieben, er hat einfach zu viele Doppel verpasst.
Genau, im Zweifel ja gewinnen müssen vielleicht, aber Man weiß natürlich auch nie, wie das letzte Leg dann geht. Aber klar, 6 von 14 bei de Souza, 4 von 19 bei Clemens, das ja, kann entsprechend abhaken. Das ist auf 18 Rest natürlich extrem bitter gelaufen. Wenn du trotzdem bei der Doppelquote noch bei 89 Punkten rauskommst, zeigt es ja eigentlich, dass davor auch ein solides Spiel war. Jetzt auch nicht, vielleicht nicht auf dem WM-Niveau, aber definitiv auf dem Niveau der Wochen davor. Und ich finde, das wiederhole ich auch immer wieder, das nimmt man Gabriel Clemens aber auch authentisch ab, dass er jetzt weiß, okay, war ein Spiel, hab ein paar Doppel verpasst. Ich glaube, jetzt ein Best of 11, wovon du im Jahr 200, 300, 400 vielleicht spielst, braucht man jetzt nicht so hochhängen. Damit wird er das auch abhaken. Mit vielleicht auch gar nicht schlecht, damit war das Premier League-Thema ja, vielleicht nicht ganz vom Tisch, aber für dieses Turnier zumindest und dann geht es einfach normal in Natur weiter.
Genau, ich glaube, es wäre sicher nicht verkehrt gewesen, hier auch eine Runde zu gewinnen. Hat ja letztes Jahr auch gegen Ratajski da einiges liegen lassen. Ist beim Masters noch ohne Sieg, ja. Und aber kein Beinbruch bedeutet echt wirklich gar nichts. Die wichtigen Dinge kommen jetzt wieder. Dann mit den Players Championship Events, mit der European Tour. Dann bald die UK Open. Ich glaube, da wird es dann interessant zu sehen sein, wie Gaga das alles von der WM dann ans Board bekommt. Und ich finde auch, hat hier keinen schlechten Auftritt hingelegt. So Spiele kann man mal verlieren, aber die kann man auch genauso gut dann gewinnen, wenn die Doppel besser reingehen. Von daher würde ich sagen, machen wir da auch einen Haken
Würde ich aber noch,
hinter.
oder warte, ich sag noch so, das settelt einen, glaube ich, auch jetzt mehr, wenn es auf der Tour losgeht. Also da war jetzt viel mit hier noch, nee, Promi Darts, wer hat da gespielt, ne? Ist
Ja.
der bei gewesen, habe ich jetzt nicht so verfolgt, aber das hat er gespielt. Das heißt, da bist du jetzt erstmal nur auf TV-Bühnen unterwegs gewesen, runtergekommen und auf der TV-Bühne drauf. Und ich glaube, dass er hat ja selber gesagt, das ist noch gar nicht so ganz, oder es ist immer noch nicht so ganz angekommen, was jetzt das WM-Halbfinale bedeutet. Ich glaube, dieser Realisationsmoment, der kommt dann erst auf der Tour wieder, wenn es normal gespielt wird. Dann wird es vielleicht auch mal ein, zwei Wochen geben, die irgendwie schlechter sein werden. Das hatten wir auch in der Vergangenheit, glaube ich, mal, wo man sich auch gefragt hat, okay, ist jetzt vielleicht gerade mal eine kurze Delle drin. Aber wenn das dann erstmal wieder so auf Normalbetrieb läuft, dann kann es auch, glaube ich, wieder zu neuen Höhen gehen.
Ja, absolut. Ich glaube, hier kommt auch noch aus dem Chat, was ich da so mitnehme, ist, wir dürfen das nicht die WM-Maßstäbe da an jedes Spiel legen. Ne? Also
Ja, klar.
es wird nicht so sein, dass Gaga immer auf diesem Level performen wird. Das ist einfach nicht so konstant, glaube ich, kann er jetzt nicht einfach direkt sein. Also das hat es nicht, die WM hat nicht alles verändert. Also es wird auch wieder schlechtere Spiele geben. Das war jetzt sicherlich eins der schwächeren, obwohl ich es gar nicht so verkehrt fand. Wie gesagt, hatten wir ja auch jetzt erwähnt. Von daher abhaken und weiter geht's dann mit ein bisschen mehr Vorbereitung, ein bisschen mehr Ruhe, dann bei den Floor-Events wieder. Gut, dann machen wir hinter das Masters oder The Masters. Es gibt ja so viele Masters in der Dart-Welt. Insofern den Haken, dass wir das jetzt noch abrunden mit den Useful Sets presented by Darts Oracle. Da habe ich jetzt einige aufgegriffen. Ich denke mal noch mal ein bisschen auch aus der Statistikecke. Macht das ja halt durchaus Sinn, damit wir das alles noch mal ein bisschen zusammenfassen können. Also, mit dem Sieg von Chris Doby bleibt das Masters das Turnier der Überraschungen. In den vergangenen 5 Auflagen gab es 5 verschiedene Masters-Sieger. Mit Johnny Clayton, Joe Cullen und nun Chris Doby wurden die letzten 3 Masters-Editionen von Spielern außerhalb der Top 10 gewonnen. Für alle dieser 3 Spieler war das Masters dann auch das erste individuelle Major-Turnier, dass sie gewinnen konnten. Trotz seines Titels am Wochenende konnte Chris Doby beim Masters keinen einzigen 100-Plus-Average erzielen. Sein höchster Average kam bereits in der ersten Runde mit 96,89 Punkten gegen Joe Cullen zustande. Damit ist Doby der erste Masters-Champion, der auf seinem Weg zum Sieg keinen einzigen dreistelligen Average verbuchte. Ich glaube, das habt ihr ja gerade Arnie auch schon gut ja, wahrgenommen und jetzt auch nochmal mit den Zahlen dahinter nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt. Also das ist ja anscheinend auch eine Rarität gewesen.
Reicht ja auch trotzdem für eine gewisse Nominierung.
Absolut. Dann was zum Rekordspiel zwischen Rob Cross und Gary Anderson Rob Cross spielte im Finale seinen niedrigsten Average und seine schlechteste Doppelquote im gesamten Turnierverlauf, sorgte jedoch am Samstag für das Spiel des Turniers mit einem 112,32 Average gegen Gary Anderson. Verpasste er den Rekord-Average für das Masters um nur 0,17 Punkte. Es war zugleich sein höchster TV-Average, womit er überfälligerweise seinen Rekord aus dem TV im Finale der WM 2018 schlagen konnte. Auch Gary Anderson stellte gegen Rob Cross mit 111,17 Punkten einen Average jenseits der 110er-Marke auf. Dennoch reichte diese Leistung nur für 6 Legs. Damit hat der Schotte nicht nur den höchsten Verlierer-Average in der Masters-Historie, sondern auch den höchsten Average eines Verlierers in einem TV-Spiel über das Format von 10 Gewinn-Legs erzielt. Steckte also einiges drin in diesem Spiel zwischen Cross und Anderson. Dann ein Fakt zum generellen Niveau des Turniers. Obwohl erstmals seit der Formatänderung im Jahr 2021 kein Spieler Milton Keynes mehr als 20 80er verbuchte, wurden insgesamt 191 Maxima geworfen am Wochenende und damit ein neuer Rekord an 180ern bei diesem Turnier verzeichnet. Davon steuerte Chris Dobie allerdings nur 16 bei. So wenig 180er hat seit der ersten Auflage noch kein Masters-Sieger geworfen. Gavin Price checkte bei seiner Achtelfinalniederlage als einziger Spieler beim Masters 170 Punkte. Es war zugleich das 9. 170er-Finish in der Masters-Historie und Prices erste 170er-Checkout seit dem Sieg über Martin Schindler beim World Cup. Zum ersten Mal seit dem World Matchplay im Jahr 2017 verlor der Waliser eine Partie trotz eines Finishes von 170 Punkten am Ende dennoch. Das ist ja so eine Statistik, wo man denkt, wie kommt man das darauf? Aber genial, genial.
Bin ich ja immer für zu haben.
Das weiß ich. Und jetzt noch zum Abschluss eins zum Gaga. Der muss weiterhin auf seinen ersten Erfolg beim Masters warten. Er war nur einer von drei Spielern außerhalb der Top 16, die in Runde 1 ausgeschieden sind, weil eben gegen Dosa de Sousa besonders die Doppel streikten. In den letzten 6 Saars auf Doppelfäller warf Clemens alle daneben. Bei seinen bisherigen Masters-Auftritten fanden nur 9 von 36 Versuchen auf die Doppel ihr Ziel. Ja, da wissen wir auch, woran es lag. Ja, Doppel hatten wir angesprochen. Scheint generell bei diesem Turnier noch nicht so zu fallen, aber dann ja vielleicht in den nächsten Aufgaben. Das wäre natürlich schön.
Ja, ich habe auch vorhin selber noch geguckt, du musst ja auch in dem Leck erstmal mit dem Rücken zur Wand 66 nach 9 Darts stellen. Das hatte ich mir auch noch aufgeschrieben, dass das auch eine Qualität ist, die dann fallen die Doppel gar nicht auf, wenn der vorher dreimal 100 spielt, der Susan 15er spielt, ja, dann war es nicht gut genug, ist okay, aber ja. So trampeln wir häufig auf den Doppeln rum und vergessen, ja, warum stand der jetzt aber nach 9 oder 12 Darts schon auf dem Doppel, das gehört ja auch dazu.
Das gehört definitiv auch dazu. Dann ist das Masters-Thema jetzt, zumindest was die Analyse angeht, abgeschlossen und wir steigen ein in die große Premier League-Diskussion. Wir kennen nämlich jetzt das Line-Up. Der Premier League, wie gesagt, heute Morgen um 11 Uhr, kurz nach 11, standen dann die 8 Spieler fest. Vorher war klar, Michael Smith, Peter Wright, Michael van Gerwen und Gavin Price sind als Top 4 der PDC Order of Merit bereits fix mit dabei. Das war klar. Die Frage war, welche 4 weiteren Spieler werden das Premier League Line-Up vervollständigen? Und wir wissen jetzt, dass es Johnny Clayton, Nathan Aspinall, Dimitri Vandenberg und Chris Dobie sind. So, das jetzt mal erstmal als Einleitung vorneweg. Wir wollen jetzt so die Spieler mal durchgehen, die es geschafft haben. Ein bisschen Pro und Contra. Da eben was durchgehen und natürlich auch auf die blicken, die man es eben außen vor gelassen hat. Und man kann ja schon im Netz so ein bisschen verfolgen. Das ist ja jedes Jahr so, aber dieses Jahr finde ich doch sehr extrem, dass da Leute sehr, sehr unzufrieden sind mit der Wahl. Ne? Aber da hat, glaube ich, jeder seinen eigenen Standpunkt. Das sage ich direkt mal vorneweg. Ich glaube, dass man findet hier keinen gemeinsamen Nenner. Das ist einfach so. Da schaut man vielleicht mit Fanbrille drauf, dann mag der einen den anderen mehr oder weniger. Rein sportlich kann man einfach sagen, ne, Top 8 Order of Merit, dann haben wir die Diskussion nicht. Könnte man machen. Ja. Aber so ist es ja auch mal viel spannender für uns vor allen Dingen auch nochmal die Gedankengänge zu verstehen, warum der eine dabei ist und der andere eben nicht.
Ja, ich glaube, das musst du auch trennen, direkt bei der Nominierung, dass wenn wir in der Darts-Basis drüber sprechen, dann reden wir da sehr sportlich drüber. Das hat für die Premier League Nominierung, das muss man, glaube ich, jetzt ist Lutz nicht da, der tritt hier aktuell ein bisschen kürzer, dann erhebe ich mal so ein bisschen die Stimme der Medienschaffenden vielleicht für ihn. Da hat es einfach nur Relevanz, wer sich vermarkten kann. Also da bringt es mir nichts, dass ich vielleicht irgendwie ein, zwei Turniere gewonnen habe, mit denen ich glaube, dass ich hier in die Premier League komme. Ob ich das jetzt als Fan des Dartsports toll finde, ist nochmal eine andere Geschichte, aber das ist das, was die PDC an der Stelle interessiert. Deswegen glaube ich, gibt es nachvollziehbare Gründe, warum die Spieler jetzt reingekommen sind, die reingekommen sind. Ich glaube, deswegen war es auch so heiß diskutiert über das Wochenende und ja, ich will nicht sagen, so heiß wie noch nie, weil dann gab jedes Jahr die Diskussion. Aber das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns da bewegen, dass wir eben das Sportliche sehen wollen und das letztendlich für die Premier League selbst keinerlei Relevanz hat eigentlich.
Finde ich gut, dass du da nochmal die Einleitung da so findest. Dann wollen wir mal anfangen. Ich würde sagen, Johnny Clayton habe ich jetzt als ersten hier notiert. Was spricht für ihn, Moritz? Wir haben bei ihm zu sehen, Premier League-Sieger 2021, ist noch gar nicht so lange her. Und man hat es vielleicht auch schon vergessen, letztes Jahr hat er eine mega, mega starke Gruppenphase gespielt. Ne? Hat eigentlich, er war der beste Spieler über die ganzen Wochen hinweg. Hat es dann eben nur bei den Playoffs nichts ans Board bekommen. Sonst würden wir vielleicht hier von einem doppelten Premier League-Sieger sprechen. Das spricht für ihn. Wir haben noch ein Players Championship Finals Halbfinale. Aber sonst haben wir auch einige frühe Major-Niederlagen bei ihm jetzt. Ne? Und auch die WM war jetzt nicht so überzeugend.
Ja, also ich meine, das Spiel gegen Vandenberg war jetzt nicht das, was einen richtig vom Hocker gehauen hat, aber war zumindest ein enges Spiel. Clayton hat mit Sicherheit den Premier League-Siegerbonus, also das ist, glaube ich, unbestreitbar. Den hatten auch vorher andere Spieler schon oder teilweise, wo die Finalisten des Vorjahres auch im nächsten Jahr dabei waren. Das hat Joe Cullen jetzt so ein bisschen ereilt, dass er es nicht wurde. Aber ich denke schon, dass ja, die PDC auch gesehen hat bei Clayton, den haben wir jetzt 2 Jahre drin gehabt, der hat beide Mal die Playoffs erreicht, einmal das Ding gewonnen. Auch vor Zuschauern funktioniert das und deswegen, ja, es ist natürlich jetzt nur in der Gemengelage aller Spieler so zu sehen, ob das jetzt verdient ist oder nicht. Aber bei Johnny Clayton weiß die PDC, glaube ich, am ehesten, was zu erwarten haben und haben halt gesagt, okay, ehemaliger Champion, der aktuell auch auf einem sehr guten Niveau spielt, den wollen wir drin haben. Habe jetzt irgendwie einen Tweet gelesen, der Hauptgrund, warum er vermarktungsfähig ist, ist, weil er mit dem Finger in die Kamera zeigt,
Ja,
nachdem er einen Finish
hab ich auch gelesen.
gemacht hat. Das fand ich so gut. Ne? Er streckt den Finger zur Kamera, wenn er ein Leck gewonnen hat. Das ist der Grund. Genau, gives viewing experience. Das ist ein schönes Wort an der Stelle. Aber ja, ist jetzt wahrscheinlich, wenn man es auf die Jahresrangliste sieht, der sportlich fast schon streitbarste Pick. Wie gesagt, mit dem Premier League Bonus, ich sehe da schon was hinter, dass auch die Leute, die jetzt die Premier League schauen, die kennen wenigstens Johnny Clayton. Also ja, kommen wir vielleicht nach den Spielern, die es geschafft haben, noch mehr zu, warum es die anderen vielleicht nicht geschafft haben.
Ja, absolut, machen wir. Aber ich muss sagen, wenn ich mir jetzt für das gesamte Bild anschaue, das würde ich für jeden Spieler auch so immer sehen wollen. Also ich sehe jetzt nicht vier andere oder die unbedingt da hätten reingemusst, wo Clayton da nicht dabei ist. Also ich finde, der ist nachvollziehbar, der Pick von Nick Clayton. Ich kann auch verstehen, dass man vielleicht sagt, okay, war jetzt kein so Bombjahr von Clayton, aber ich finde, der legt einfach ein gewisses Grundniveau mittlerweile immer an den Tag. Es ist auch kein Fanmagnet, glaube ich. Also er kommt okay an. Ich glaube, also gegen Clayton sagt ja keiner was. Also da habe ich noch nie irgendwie so schlechte Worte gehört. Er ist ja auch immer sehr, sehr fair im Umgang. Sehr, sehr sportlicher Typ auf der Bühne. Das muss man ihm sehr, sehr zugute halten. Ist das, glaube ich, auch ja, im TV hat sich noch nie irgendwas zu Schulden kommen lassen. Also ich finde den Pick von Clayton finde ich okay. Ich weiß gar nicht, ob ich den vorher. Wir hatten ja auch mal vor der WM, erinnerst du dich noch, unser Warm-up hier? Ich weiß gar nicht mehr. Hattest du ihn da drin vor der WM?
Inwiefern jetzt drin?
Also in den Top 8 hattest du den vor der WM gepickt. Also ich weiß es
Boah.
gar nicht mehr, ob ich den drin hatte. Ich bin
Ich
mir
gar
nicht
nicht,
mehr sicher.
aber
Bin mir
ist ja
nicht mehr
eigentlich schon ein
sicher.
Spieler, der obwohl, den Clayton hat schon ein paar Löcher mal gehabt im letzten Jahr auch. Also
Ja,
so dieses
eben.
Durchmarschieren wie 2021 oder so, das war es ja nicht. Ja, hat genug in der Premier League in der Vergangenheit scheinbar gerissen. Aber auch sonst vom Spielniveau insgesamt ist er jetzt nicht irgendwo ganz drunter. Also da haben sich, glaube ich, andere Spieler jetzt auch an dem Wochenende ein bisschen schwerer getan, wo die PDC bei ihm wenigstens weiß, okay, damit können wir ein bisschen kalkulieren.
Im Chat wird auch schon fleißig diskutiert, auch schon über andere Spieler. So soll es sein, so soll es sein. Leighton kam das noch gar nicht so auf, aber man macht zumindest mit ihm nichts falsch. Das würde ich vielleicht da mitnehmen. Also er wird seine Leistungen bringen, er wird wahrscheinlich auch ein oder mehrere Abende auch gewinnen. Und dann muss man gucken. Aber ich meine, so dominieren, das heißt dominieren, dominiert hat das auch nicht letztes Jahr, aber so stark in der Gruppenphase erwarte ich ihn jetzt nicht wie im letzten Jahr. Da war die Form einfach besser, mittlerweile ja auch Vollzeitprofi. Das war da ja auch noch nicht der Fall zu dem Zeitpunkt. Aber mit dem ganzen Reisestress, was die Premier League angeht, war das einfach nicht mehr machbar. Und ja, ich glaube, er wird seine Rolle spielen, Jonny Clayton, denke ich. Ob er das am Ende gewinnt, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Gut, dann ein Pick, den ich auch vor der WM eigentlich gesehen hatte, muss ich sagen, weil er in mehreren Finals im letzten Jahr stand. Die Rede ist von Nathan Aspinall. Wir haben das World Grand Prix Finale, was er nochmal gut gefightet hat, gegen Van Gerwen fast noch gedreht hat, zumindest nochmal sehr, sehr spannend gemacht hat. Dann haben wir das Grand Slam Finale, wo er gegen Michael Smith auf verlorenem Posten war, so fair muss man sein. Aber generell hat Aspinall sich letztes Jahr echt gut zurückgekämpft von seiner Verletzung. Wir haben zwei Pro Tour Siege dann auch dabei gehabt. Gut, jetzt Masters lief gar nicht. Geht da gegen Bunting raus und WM ja auch früh raus gegen Josh Rock. Da kann man natürlich sagen, Moritz, das kann gerne mal passieren, ne? Aber hatte sich da sicherlich auch mehr ausgerechnet.
Zu den Finals kann man bestimmt sagen, es waren große Sky-Finals. Also, auch wenn es ja jetzt nicht mehr so ist, das kam ja heute auch nochmal das Thema auf. Es pickt ja gar nicht mehr Sky wirklich mit die Wildcards. Also, der Wayne Mardle hat das zumindest geschrieben, dass wir irgendwie jetzt das vierte Jahr in Serie sind, wo Sky mit den Picks irgendwie nicht so viel zu tun hat, sondern die PDC gibt die vier Wildcards raus und gut ist. Und deswegen darf man halt nicht vergessen, trotzdem, dass es ein Sky-Turnier ist und dass Espinel eben in den, was jetzt wahrscheinlich nach WM und Matchplay auch für viele die beiden großen Turniere sind, Grand Slam und Grand Prix. Ich glaube jetzt nicht, dass da die EM und die Players Championship Finals die dicken Fische sind. Da halt jedes Mal ins Finale zu kommen, auch allgemein von der Form gut, in der Jahresrangliste, muss ich nochmal gucken. Ja, ist ja auch die 6, also da noch vor einem Vandenberg oder vor einem Clayton gelistet. Also, und auch ein Spieler, der in der Premier League schon was gezeigt hat. Also, ist für mich ein ähnlicher Pick wie Clayton. Hat sich schon in der Premier League bewiesen, stand schon mal im Finale in dem Fall. Und den jetzt wieder reinzuholen, weil das Niveau von ihm gut ist, passt, finde ich, in die gleiche Erzählweise.
Absolut. Hier würde ich auch Thema Walk-On aufmachen wollen. Kommt sehr, sehr gut an. Ist
Sind echt gut.
beliebt bei den Fans, dass also solche Sachen darf man bei der Premier League ja nicht außen vor lassen. Ich glaube, wenn wir wirklich nur sportlich draufschauen, klar, aber
Das Hauptthema, ja.
da gehört viel mehr hinzu. Premier League auch, zählt auch nicht für die Rangliste, muss immer noch mal betonen. Ja. Es ist alles wirklich rein einladungsmäßig zu sehen. Ist eine große Gaudi eigentlich, Woche für Woche. Da wird die große Kohle gemacht von der PDC. Und da kommen solche Aspekte eben auch mit rein. Und Aspinall ist ein Kämpfer, ne? Von dem wirst du niemals erleben, dass er so einen Abend mal komplett wegschenkt oder so. Oder so ein paar Wochen, wo er sagt, okay, ich konzentriere mich jetzt vielleicht auf die Pro Tour mehr oder European Tour. Wirst du
Auf
nicht
dem
bekommen bei ihm.
Box-Event.
Ja. Wird man von ihm nicht kriegen. Also Aspinall hatte ich vor der WM auch drin gesehen, wegen den Major-Finals. Und ich finde, das ist ein absolut nachvollziehbarer Pick. Den finde ich gar nicht streitbar eigentlich, den Pick. Okay, WM war nicht gut, ja. Aber auch da geht er gegen einen guten Spieler raus, der auf dem. Also das kann passieren, ne? Das. Und da hat er ja auch jetzt nicht so ganz schlecht gespielt. Deswegen, Aspinall finde ich wenig Gegenargumente, muss ich sagen. Sehe ich auch im Chat hier, kommen nicht viele Buhrufe rein, was gegen die Aspricht. Das ist schon mal eine gute Sache.
Boring Tables.
Anders sieht das aus bei Dimitri Vandenberg. Der sehe ich auch im Chat schon. Nicht nach alle nachvollziehbar, außer Vandenberg. Da hätte ich Humphries gewählt. Ja, kommen wir gleich zu. Hier kommen dann noch mal, ja, auch dann Gegenargumente gegen Luke Humphries. Wollen wir erstmal bei Dimi bleiben. Ja, was habe ich jetzt hier stehen? Also, wenig Gutes bei den Majors im letzten Jahr. Wir haben zweimal Titel auf der World Series, zweimal European Tour Finale, WM Halbfinale. Wahrscheinlich ein sehr, sehr großer Punkt. Und ein großer Punkt ist der belgische Markt.
Ich überlege aber gerade, findest du den wirklich so groß? Weil das habe ich auch viel gelesen und auch so das Thema Belgien boomt
Das
und
weiß
jetzt
ich nicht, ja.
so die Folge von Halbrechts. Ich glaube, da spielt fast mehr eine Rolle, dass er Deutsch kann und dann auch den deutschen Markt mitbelebt. Also, das ist vielleicht auch so ein Gesamtschau-Pick, wenn du jetzt Clemens noch nicht bringst, bringst du mit Vandenberg wenigstens einen. Weil ich habe so überlegt, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Noppert neben Vandenberg lege, dann habe ich so überlegt, jetzt rein von der Spielart, also wenn die beiden vorm Board stehen, ihre Pfeile werfen, da finde
Nutzt
ich
nicht
gar nicht
viel.
mal so ein großer Unterschied. Also auch Vandenberg hat seine Momente, wo er 30.000 Mal durchatmet, wo er nochmal guckt und sag ich mal, die High Finishes und High Scoring Power, die hatten Noppert vielleicht auch, aber er tanzt halt nicht. So muss man ja einfach so sagen. Das ist. Das Thema, wenn du jetzt die Leute fragst, ob die den Vandenberg kennen, na klar kennst du den. Der hampelt doch ein paar Mal über die Bühne. Soll jetzt nicht despektierlich klingen, weil er spielt auch sehr stark insgesamt. Jetzt vielleicht das letzte Jahr, aber gut, auch Siebter der Jahresrangliste, macht natürlich Matchplay und WM viel für. Aber das ist das, was die PDC da sehen will. Also, ich habe mich auch sehr schwer mit dem Pick getan und das war ja, glaube ich, auch. Ja, klar, jetzt wegen dem zurückliegenden Masters war es vielleicht jetzt der kontroverseste von allen, wo man gesagt hat, okay, muss man jetzt Dimi unbedingt drin haben, aber sehe jetzt schon wieder so diese Marktperspektive, ob man das jetzt für Belgien sieht oder eben für
Ja,
den
das ist echt
gesamten,
ein, das ist ein guter
weil
Punkt.
ob der jetzt 10 Millionen, ich weiß noch, wie Lutz damals sagte zu José de Sousa, ob der jetzt 8 Pinten in Portugal ein Public Viewing veranstalten. Ich glaube, das ist in Belgien vielleicht ähnlich. Also ob da jetzt ein Premier League-Spieltag noch nach Brüssel kommt oder so, wie manche dann schreiben. Ja, meinetwegen. Aber ich glaube, das ist dann auch schon so ein bisschen Anhängsel Niederlande, Anhängsel Deutschland, jetzt zumindest vom Markt her gesehen. Aber kann es deswegen gut nachvollziehen, dass die PDC vielleicht auch in der Gesamtschau bei den 7 zumindest auf Leute gegangen sind, die alle über die großen Turniere jetzt bekannt sind und eben nicht jemanden reingenommen haben, die ja irgendwann Anfang letzten Jahres ein Turnier gewonnen hat, auf der European Tour besonders gut gespielt hat, sondern eben Pika Fisch Halbfinale, das ist das, was irgendwie abends bei Sport 1 dann läuft, wo die Leute auch so reinschalten. Und das sind auch die Leute, die bei der Premier League abgeholt werden sollen.
Ja, bei dem ist auch das Gesamtpaket, glaube ich, ne? Dieses tanzende Image vom gut aussehenden, wahrscheinlich würden die Frauen das so sehen, gut aussehenden Belgier. Ich glaube, da ist was dran. Wie groß der belgische Markt ist, frage ich mich auch. Ich glaube, der ist auch nicht so groß, wie ich es vielleicht in einem Satz dazu eben gesagt habe. Ich habe das nur notiert, aber der belgische Markt, da redet man ja immer von, du hast ja auch gesagt, ich finde den auch gar nicht so groß, aber er wird groß genug sein, damit das interessant ist. Also ich hätte Vandenberg nicht nominiert. Bin ich ehrlich, das war mir zu wenig im letzten Jahr. Das hat eine gute Phase auf der World Series, wo er wirklich sehr, sehr gut unterwegs war. Auch dann Back-to-Back dann diese Titel gewonnen hat. Aber die
Stimmt,
WM,
ja.
muss ich auch ehrlich sagen, die WM war doch jetzt auch nicht so, dass das, also der war
Ja, ja,
Halbfinale.
ja, ja.
Okay, auf dem
Aber
Papier
die Leistung.
Halbfinale. Aber das Leistung war das nicht Halbfinale, nur Papier. Also
Ja,
nur,
ich glaube,
aber.
gegen Illegen, der spielt irgendwo Anfang Mitte 80, Halbrecht spielt 87 gegen ihn, Rataiski spielt 92 und stehst im Viertelfinale. So, das ist ein Draw, was jeder andere Finalist in diesem Jahr auch ge gerne gehabt hätte. Dann hätte er ein Viertelfinale und ein Halbfinale gestanden und dann darfst du nominiert werden. Das fand ich auch. Also wieder, das interessiert keinen, der nur zu diesen TV-Turnieren einschaltet, weil die haben gesehen, oh, Vandenberg, ja, der spielt, der
Oh,
gut.
Dancing
Hat
Dimitri,
dann,
ja.
ja, genau, hat dann gegen Van Gerven zwar auf der Mütze bekommen, aber muss ja was geleistet haben, um dahin zu kommen. Wir sagen, oh, vielleicht nicht jetzt das Nonplusultra. Und ich finde, da hätte die PDC auch ruhig mit einem Spieler mal mehr ins Risiko zumindest gehen dürfen, um doch diesen sportlichen Aspekt zu belohnen. Aber das sehe ich natürlich als Darts-Fan so und nicht als Auswahlkomitee.
Ja, für mich auch, Dimi ist der streitbarste Pick von denen. die wir jetzt bisher genannt haben und auch der noch kommt, obwohl ich da dann jetzt auch nochmal gleich das Thema aufmachen möchte. Chris Dobie ist dabei, weil er das Masters gewonnen hat. So,
Punkt.
das ist
Das ist
der
die
Punkt.
Aussage.
Das ist die Aussage. So, klar ist eine Entwicklung zu sehen bei Chris Dobie zuletzt. Ich hatte ihn ja auch hier mal vor ein paar Monaten sehr kritisiert. Ich dachte, da kommt nichts mehr oder kam mir zu wenig. Da kam jetzt was. Seit dem European Championship eigentlich hat es so richtig Klick gemacht. Nachdem er wirklich zum ersten Mal Van Gerwen bezwungen hat, wurde es wirklich besser. Ich meine, das war auch im Halbfinale, WM, Viertelfinale und jetzt dann der Masters-Sieg. Aber jetzt kommt da mein Punkt oder mein Take dazu. Ist das Masters jetzt der Premier League Qualifier oder was ist das Masters? Also mich stört das ungemein, dass dieses Turnier einfach so künstlich aufgezogen wird, weil das hatte nie Bedeutung, wirklich. Und nur dadurch wird es jetzt, hat es Bedeutung bekommen, weil man weiß, okay, der Sieger der Premier League, das Masters wird für die Premier League nominiert. Und das stört mich ungemein, weil es ist einfach nur Glück, dass es der PDC jetzt schon wieder aufgegangen ist, diese Geschichte. Weil die haben das jetzt wieder wochenlang, haben sie es wirklich künstlich wieder aufgebaut, diese Family-Diskussion. Ja? Sie hätten das auch viel früher nominieren können. Dazu gleich nochmal mehr. Aber es ist wieder so, dass es ein Spieler gewinnt, der vorher nicht auf dem Zettel stand. Und das regt mich eigentlich ultra auf. Es hat mit Clayton geklappt, es hat mit
Schließ.
Cullen geklappt und jetzt klappt es hier auch nochmal mit Chris Dobie. Das regt mich wirklich auf, weil schade, ich finde wirklich, also nichts gegen Chris Dobie, ich gönne ihm das total, ich mag den auch wirklich gerne. Also hat nicht mit der Personalie Chris Dobie zu tun, sondern einfach, dass die PDC hier wieder für ihr Warten und Hinauszögern belohnt wird. Das stört mich. Das ist, also,
Schließ.
weil das Masters ist auch ein Turnier, da gehen nicht alle 100% ran. Und deswegen finde ich
Das stimmt.
schade, dass das Masters jetzt von der Wertung her dann anscheinend ja über Sachen wie European Championship, über UK Open gelegt wird. Und das ist es de facto einfach nicht. Aber Masters, okay, wir haben die besten 24 Spieler der Weltrangliste, ganz klar. Aber da kommen ja manche rein, jetzt wie Price, der war krank, Van Gerwen war noch im Urlaubsmodus so ein bisschen, ja, und die anderen haben auch kein Interesse dran, vielleicht, weil sie eben wieder dabei sind oder sich ja, einfach froh sind, dass sie überhaupt eher wieder dabei sind. Das stört mich. Also, ich weiß nicht, wie da deine Meinung ist, aber ich finde, das Masters sollte nicht der Premier League Qualifier sein. Okay, wir klopfen hier eine Form ab, 3 Tage vor Beginn der Premier League. Das ist okay, dass jetzt vielleicht ein formstarker Spieler reinkommt.
Ja.
Aber das Masters ist für mich nicht der Premier League Qualifier. Dann kann man den auch so nennen.
Ja, also ich habe zwei Gedanken dazu. Das ist einmal, wir hätten ja beinahe auch Mervyn King in der Premier League gehabt auf dem Weg. Also dieses direkte Finale, wo man dann kurz vorm Finale um die Ecke gekommen ist. Und dann ja den Kollegen von ITV noch informiert hat, ach übrigens, den Finalisten, den küren wir jetzt zum Premier League-Teilnehmer. Ja, spannender Marketing-Schachzug, aber das ist ja auch so ein Ding. Jetzt in der Rückschau überlegst du dir, stell dir mal vor, King wäre in der Premier League gewesen. Hätte funktionieren können, klar, aber ja, finde ich auch sehr schwierig. Und was ich vielleicht, oder ein Gedanke von mir war mal, dass jetzt die PDC vielleicht auch nicht so eine Entscheidung direkt vor dem Eindruck der WM treffen will. Also, dass die, ja, das, also aus psychologischer Sicht einfach, dass man sagt, jetzt haben wir so einen frischen Eindruck davon, wer jetzt bei der WM zum Beispiel im Viertelfinale, im Halbfinale stand. Wir wollen uns jetzt auch gar nicht dem hingeben, zum Beispiel zum Clemens den Spot zu geben und zu sagen, wir nehmen jetzt den Hype aus der WM mit und hinterher geht die Nummer irgendwie schief, sondern wir lassen die WM mal eine Woche sacken und dann kommen wir erst damit um die Ecke. Also, das ist eine Idee, die ich verstehe. Aber dann hast du ja auch schon wieder, jetzt stehst du genau bei dem gleichen Punkt beim Masters und kommst nach dem Finale und sagst, ja, übrigens, der ist es jetzt so. Ich weiß halt auch echt nicht, wen, klar, dann hättest du halt irgendwie einen Humphries und Smith irgendwie noch dir aus dem Hut zaubern können. Dann hätte halt das Finale Smith gegen Van Gerwen geheißen und dann wäre es auch gut gewesen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die PDC da wieder ein bisschen zurückrudert, hat ja auch Matt Porter gesagt. Ne? Also, dass es gute Gründe dafür gibt, da irgendwie wieder zurückzukehren oder wie auch immer. Also, ich kann es gut nachvollziehen, dass es nicht direkt nach dem Finale ist. Also, dass man vielleicht da ein bisschen auch sich sammeln möchte. Und eben der Punkt, den du gesagt hast, dass jetzt mit Doby ein frischer Turniersieger dabei ist, das hat in den letzten beiden Jahren auch geklappt. Also man hat es ja bei
Ja, das
Clay
stimmt.
Cullen gesehen, das muss man ja auch sagen. Ne? Jetzt dieses Gefühl, ich habe jetzt das erste Mal ein TV-Turnier gewonnen, du bist in dem Moment auf so einem, kommst du einfach ins Rollen und kannst das mit in diese Premier League auch reinnehmen. Wenn du zum Beispiel Ross Smith nimmst, hat eine dürftige WM, geht im Masters dann raus gegen Michael Smith, dann gehst du schon wieder ins Risiko. Ne? Hast den vielleicht nach der WM direkt gepickt oder so. Und jetzt fällt dir auf einmal auf, Mist, der geht im Masters erste Runde raus, knackt im Selbstvertrauen, weißt du schon nicht mehr. Ne? Aber ja, aber wie du schon sagst, das Problem ist daran eher, wie die anderen Spieler das Masters sehen und dass dann Doby über diesen direkten Weg der zwei, drei direkten Duelle da reinkommt. Und ja, das ist für mich eigentlich auch zu wenig. Es ist zwar glücklich für ihn und auch für diese Form, dass er das so weitertragen kann in die Premier League. Das wird auch funktionieren im Zweifel. Aber ich sehe halt da auch nicht diesen Marketing-Aspekt. Also, wo ist der jetzt bei, ja, Hollywood, ja, toll. Nee, aber wo ist der jetzt bei ihm mehr als bei einem anderen Spieler, der letztes Jahr einen Major gewonnen hat? Also,
Hier kam auch die Frage rein, wenn wir
weiß
gerade bei
nicht.
Doby sind, vorhin. Glaubt ihr, dass Doby die spielerische Klasse hat, jede Woche mit Price, Wildsmith und Co. mitzuhalten? Ich sehe durchaus die Gefahr, dass er einfach durchgereicht wird. Also ich glaube auch, dass er noch nicht so weit ist. Es hätte auch für andere Spieler gegolten, aber er wird da jetzt reingeworfen und für ihn ist das eine gute Money-Geschichte natürlich. Und ich finde, so vom Typ her passt er da auch rein. Hast du gerade gesagt, aber wie gesagt, dieses Master-Ding, also konnte das vor 2 Jahren, 3 Jahren dann ja verstehen, weil sie da mit Clayton gewartet haben, das war Corona. Das war Corona-Zeit, dann hat die Premier League auch noch später angefangen. Das war für mich in Ordnung. Im letzten Jahr fand ich das schon, und in diesem Jahr denke ich mir so, okay, wir sind bei 8 Spielern mittlerweile wieder zurückgegangen. Und ich glaube, dass Matt Porter in diesem Interview auch gesagt hat, ja gesagt, dass sie das echt monitoren und ja, dass vielleicht dann auch zu kurz ist die Zeit jetzt nach dem Masters-Finale bis zum Premier League-Start, auch weil er ja viel medienmäßig gemacht werden muss, dass das vielleicht, das schiebt ja als Grund vor, finde ich, weil er eigentlich auch weiß, okay, mit dieser Reduzierung auf 8 hat man sich jetzt bei der breiten Klasse wirklich so ein bisschen auch jetzt eigene Fleisch geschnitten und da will man vielleicht wieder von weg, weil. Klar, es ist eine super schwierige Sache, die 8 Spieler mittlerweile zu nominieren, weil die Breite einfach viel stärker geworden ist. Ne? Und meine, die PC muss sich hier überhaupt nicht rechtfertigen vor uns oder sonst was. Wir diskutieren zwar alle, aber die können nominieren, wen sie wollen. Ich könnte auch ein Paul Lim nominieren. Keine Ahnung. Aber ja, find ich schwierig. Ich würde mich schon freuen. Also, wenn es, wie du gesagt hast, glaube ich, nach der WM so als Abschluss des Jahres so dann nominiert wird und dann ist der Cut und dann geht es wieder von vorne los. Man kann sich quasi wieder neu bewerben. Aber ich meine, früher hat man Major-Sieger nie rausgelassen. Du hast Major gewonnen, du warst bei der Premier League drin. Und jetzt werden das Major-Sieger in Serie, die da rausfallen. Das.
Vor allem jetzt genau, also ich glaube, das gab es davor mit Paul Nicholson und dann war Rob Cross der nächste, oder ich habe den Tweet auch noch irgendwo offen gehabt. Dann war Rob Cross 2022 schon der nächste, dann kam Danny Noppert, Ross Smith, die waren jetzt alle mit dabei und in Humphries und Noppert haben wir jetzt ja auch sogar zwei aus der Top 5 der Jahresrangliste gehabt. Also ist einfach, spricht jetzt nicht für den sportlichen Aspekt und dann kommt das Masters um die Ecke, ne? Ja, vielleicht so ein Wort zu Doby noch. Also, ich glaube, ihm kommt das Format aber zugute. Also, da hatten wir Spieler, glaube ich, die in der Vergangenheit daran auch gescheitert sind, dass die da jedes Mal für ein Spiel hingefahren sind und wussten, wenn ich in dem Spiel jetzt nicht meine besten Darts werfe, dann gehe ich wieder unter. Und das Woche für Woche zu erleben, ist, glaube ich, schon krass. Und über dieses Best-of-11-Format, kleines Turnier, kannst du immer mal zwischendurch wenigstens ein Erfolgserlebnis haben. Also, da kann dir das genauso passieren, dass du immer das erste
Guter
Spiel
Punkt.
verlierst, aber wenn du mal zwischendurch ein Viertelfinale gewinnst, bist du irgendwie drin. So, ne? Das glaube ich, kommt einem Neuling diesmal ein bisschen mehr zugute.
Dann sind wir jetzt vielleicht bei den Spielern angekommen, die nicht nominiert worden sind. Ich denke, da stechen zwei, ja, vielleicht noch mehr hervor. Ich glaube, viele haben Luke Humphries drin gesehen. Hatte ich auch vor der WM so auf dem Schirm. Es ist die Nummer 5 der Welt. Das ist der bestplatzierte Spieler, der nicht mit dabei ist. Das ist klar, dass wir den jetzt besprechen. Er hat 4 European-Tour-Siege eingefahren letztes Jahr. Halbfinale beim Grand Slam und bei den Players' Championship Finals. Davor aber schwache Major und schwache WM und eine schwache Formkurve wahrscheinlich ist der Punkt, wo ich sagen muss, Er war vielleicht ausschlaggebend, dass man sagt, Humphries, ich finde, bei der WM war er wirklich nicht gut. Er hat auch den Eindruck gemacht, dass er Druck spürt. Total an allen Spielen, gegen Flo auch, auch wenn er es gewonnen hat. Aber warum er jetzt dann trotzdem fehlt mir die Relation zu Dimi und Dobi dann halt wieder, ne? Also es gibt sicherlich, also es gibt Gründe, warum man sagen kann, okay, Humphries war vielleicht jetzt dann im Großen und Ganzen nicht ganz gut genug, aber wenn ich das dann vergleiche mit Dimi oder Dobi, muss ich sagen, okay, dann hätte ich doch eher Humphries statt Dimi genommen, zum Beispiel.
Ist halt, er hat da kein Finale, ne, gespielt, und so die European Tour dominieren reicht dann wieder nicht für Premier League spielen. So, ich glaube, das war auch in einem Interview rund um die WM so nach dem Motto, wo er gefragt wurde, ob er nicht Geheimfavorit ist, und er sich dann auch so ein bisschen rechtfertigen muss und gesagt hat: Moment mal, ich bin die Nummer 5 der Welt. Warum bin ich eigentlich ein Geheimfavorit und nicht Favorit dort, wo ich jetzt gerade stehe? Teilweise hat man es dann danach gesehen, warum vielleicht nur Geheimfavorit. Ich hätte ihn sportlich auch mehr da gesehen. Aber ja, also Relation zu Vandenberg ist klar das Marktthema, und Relation zu Doby fällt mir auch wenig zu ein. Also gab es in der Vergangenheit, glaube ich, schon ein, zwei Mal, dass die Nummer 5 der Welt rausgelassen wurde, aber nachdem sie so ein gutes Jahr gehabt hat, das ist. Finde ich das krass. Also kann auch ja mal in einer Zwei-Jahres-Rangliste passieren, hat einer ein Top-Jahr und danach ein schwächeres, ist trotzdem noch die 5 der Welt. Humphries ist die 5 der Welt, weil er ein sehr gutes Jahr gespielt hat und insgesamt sehr konstant. Nur halt im Backend dann bei der WM und jetzt beim Masters zweimal zu früh rausgegangen, reicht schon nicht. Also fand ich auch zu krass.
Ja, fünf der Welt nicht dabei in der Premier League ist krass. Hier schreibt jemand, Humphries bekommt die World Series. Ja, ist vielleicht der Ausgleich. Das kann tatsächlich sein. Das hatte ich eigentlich schon bei Clayton auch befürchtet, weil der wurde ja auch nominiert dann für die World Series Events und Luke Humphries ja auch, dass das so schon so ein Vorbote davon war. Bei Clayton hat es jetzt gereicht, bei Humphries nicht. Ja, wie gesagt, ja, keine Ahnung. Also, ne, man
Ist
dreht sich ja ein
schwierig,
bisschen im
ja.
Kreis, aber Humphries hätte ich dann doch immer noch irgendwie drin gesehen.
Vor allem, weil er
Aber
jetzt auch
es ist noch
bekannter
ein
ist
weiterer
als.
Engländer. Vielleicht liegt es daran, die wollen vielleicht auch nicht zu viele Engländer. Wir haben jetzt Dobie, wir haben Aspinall, wir haben natürlich Michael Smith. Wir haben dieses Jahr wieder mehr Engländer als in den letzten Jahren. Ne? Also das vielleicht auch daran, Savalisa, ein Schotten. Naja, naja.
Ich finde es bei ihm aber auch schwieriger, weil ich finde ihn noch bekannter als jetzt ein Noppert oder ein Ross Smith. Also, das ist schon ein Name, der jetzt auch bei der WM mal mit einem Viertelfinale dabei war, den jetzt auch, der schon einer gewissen Öffentlichkeit bekannt ist. Also ähnlich vielleicht einem Doby, der jetzt mal im Viertelfinale gespielt hat. Aber ja, vielleicht war das so ein Coinflip, wenn Doby das Finale verloren hätte, wäre Humphries vielleicht dabei gewesen, wenn sie Cross nicht dabei haben wollten oder er nicht wollte, wie auch immer. Ja.
Ja, Cross, vielleicht, dann machen wir ihn noch mal kurz das auch hier mit rein. Wir hatten ja vorhin schon viel über ihn gesprochen. Nummer 6 der Welt ist in Form, absolut. Hat sich aber, ich glaube, einfach auch mit seinen Aussagen ja selbst ein bisschen rausgenommen. Ne? Also, WM war wirklich auch nicht schlecht, hatten wir auch gesagt. Aber interessant wäre es natürlich zu wissen, ob, wenn er das Masters gewonnen hätte, ob er dann dabei gewesen wäre. Das werden wir natürlich niemals erfahren. Wahrscheinlich ja. Aber warum er jetzt so wenig Lust auf die Premier League hatte mit allem Drum und Dran. Weiß ich nicht. Also die Aussagen waren nicht so, fand ich alle irgendwie ein bisschen komisch von ihm. Also das weiß ich nicht. Ist ja auch, also wenn er das Geld nicht braucht, okay, aber das ist trotzdem auch eine lohnende Sache. Er hat ja auch einige Kinder.
Ja.
Er spricht auch mal davon, dass er die ernähren muss. Deswegen wundert mich das schon. Wenn er jetzt dadurch meint, dass er dadurch vielleicht bei den Ranked Events besser performt oder auf der Pro Tour und so weiter, dann sei es ihm gegönnt. Aber ja, also
Vielleicht aber
selten.
hattest du da auch den Eindruck überhaupt bei den Spielern, dass gewisse Aussagen auch schon so Richtung Premier League immer gemünzt waren? Also, als wenn man so das Gefühl hatte, vielleicht er jetzt ein bisschen mit umgekehrter Psychologie, andere ein bisschen offensiver, dass auch so extrem Premier League-Plätze gefordert wurden wie noch nie zuvor.
Ja,
Also auch
aber
so Spieler wenn wir jetzt bei Ross Smith-Beta sind, der sich hingestellt hat, oder Cross, der sich jetzt vielleicht genau deswegen so hingestellt hat, hey, ich bin nicht dabei, und ne, so mit gespielter Lockerheit sich dann noch zum Masters-Sieg hieven, wäre auch ein Weg gewesen für ihn.
Ja, also in die andere Schiene zu fahren. Also ich glaube, dass der Stellenwert der Premier League bei den Spielern sehr, sehr hoch ist. Ich glaube, das unterschätzen wir vielleicht auch manchmal. Also die wollen
Ist
da
halt
alle mal
Geld.
rein, ist auch Geld, aber um Prestige. Und wir reden ja über und vielleicht manchmal ein bisschen negativ über eine Kirmesveranstaltung oder weiter oder halt eine große Show, die da durch die ganzen Städte zieht. Aber die Spieler wollen da alle rein und es sind halt nur 8 Plätze. Das ist natürlich auch ein Problem, ne? Wir hatten ja auch schon, haben wir heute jetzt nicht über alternative Formen gesprochen, ne? Vielleicht 16 und man mixt da so ein bisschen durch, macht dann 2 Serien raus und so weiter. Wir waren mal bei 10 und ich glaube, das ist ja auch dann ein Problem. Da will man sich immer im Gespräch halten. Ich glaube, Danny Noppert habe ich jetzt nicht im Kopf, dass er gesagt hat, ich sehe mich schon in der Premier League. So,
Ja, der
das
einzige, glaube ich, ja.
habe ich jetzt nicht
Den
im
hört man
Kopf
auch
so.
nie.
Ja, so, ne? Also das weiß ich nicht. Also ja,
Der
er
ein
wird ja
oder
dann
andere ist
zufrieden
doch auch
sein.
unauthentisch. Aber der ein oder andere ist auch unauthentisch. Also, keine Ahnung, das ist mir so, weiß ich nicht. Ich fand es eigentlich erfrischend, dass Johnny Clayton gesagt hat: Ja, klar, sitzen wir da alle hinten im Players Room und denken über die Premier League nach.
Ja.
So, sag doch mal, wie es ist. Ne? Es ist klar, dass in den letzten 2 Jahren der Sieger durchgekommen ist. Dann rate doch mal, was im dritten Jahr passieren wird, wenn es immer noch nicht verkündet wurde. So, dass da manche da so, auch dass sich viele ja gemeldet haben. Klar, Humphries hat sich gemeldet,
Auch
dass er natürlich
enttäuscht.
enttäuscht ist. Bei Joe Cullen hat es die Frau übernommen. Also, ja, also ich weiß nicht, ob ich das so die letzten Jahre auf dem Schirm hatte, dass da so auch die Spieler sich selber.
So öffentlich, so groß, dass sie öffentlich so enttäuscht sind, das ist, finde ich, auch etwas mehr dieses Jahr, ja, wann doch auch viele Kandidaten waren, ne?
Ich glaube,
Gut,
das wird auch
dann.
so ein bisschen in so ein. Irgendwann wird das auch ausarten, glaube ich, wenn die PDC jetzt immer mit dem Masters macht, dass so eine Pick-Me-Stimmung aufkommt, so hier und ich bin derjenige, der das Turnier gewonnen hat und deswegen muss ich ja jetzt und so. Das tut der Sache auch nicht gut.
Ja, und sorgt vielleicht auch für schlechte Stimmung bei den Spielern, ne? Unter den Spielern auch, vielleicht auch, ne? Also, was zum Chris Dobie gesagt, du hast Masters gewonnen, bist jetzt dabei. Und
Ja.
dann wird ein Noppert sagen, okay, aber UK Open ist es nichts mehr wert oder European Championship, Ross Smith ist es nichts mehr wert. Das sorgt halt vielleicht auch mal irgendwann für Spannungen da untereinander. Das ist sicherlich nicht gewollt. Also das denke ich schon. Ja, den Noppert, ja, braucht man nicht mehr viel zu sagen, ne? Ich meine, WM war nicht gut, ohne Frage. UK Open-Titel hat anscheinend nicht geholfen. Ihm wird ja immer nachgesagt, er wäre zu langweilig. Also entertaining ist er nicht, das ist klar. Aber ich hätte ihn jetzt auch wirklich nicht nominiert. Hat aber auch, also nicht, weil ein UK Open-Titel zu wenig ist, sondern weil einfach andere sehe ich dann doch noch eher dann drin. Und dann vielleicht nochmal mein letzter Pick, den ich wirklich gewählt hätte, ist eben Joe Cullen. Also ich bin bei Cullen enttäuscht, weil dem hat Millimeter gefehlt zum Premier League-Titel im letzten Jahr. Und ich, also Premier League Finalisten nicht zu nominieren aus dem Vorjahr, finde ich hart. Hat einen super Walk-on mittlerweile. Das ist sicherlich nicht konstant genug in seinen Leistungen. Das ist er, war er noch nie. Das muss er in den Griff kriegen. Aber ich finde, der kann immer mal so einen Abend raushauen, den er gewinnt. Und er letztes Jahr auch gezeigt, er hat sich da reingekämpft als Neuling. Dann im Finale gegen Van Gerwen halt Matchstart vergeben. WM gegen Smith verloren, das kann passieren. Auch da, ja, kann man sicherlich ein bisschen gegen argumentieren, dass es vielleicht insgesamt zu dünn war bei den Majors, aber ich finde, also teilen auf jeden Fall ganz klar vor Dimitri und vor dieser Dobie-Geschichte auch für mich.
Ja, vorhin ist das gleiche Thema wieder mit dem 8 oder 10 Spieler. Also, dass irgendwie das Gefühl hast, dass so Spieler 9 und 10 wären noch irgendwie gegangen. Klar, wenn du es auf 10 Spieler erweiterst, hast du dann an der Position irgendwie vielleicht mehr das Problem in einem anderen Jahr. Aber ich glaube, Durant gegen Aspinall das Finale, da war auch klar, dass irgendwie beide im nächsten Jahr wieder stehen. Da war es aber noch die 10 Spieler Premier League und ich glaube, erst danach, ja. Hast jetzt den Salat, dass Joe Cullen eben im TV zu wenig gezeigt hat. Und ich glaube, das wäre auch so ein Ding gewesen. Hätte er jetzt eine Top-WM gespielt, wäre der gesetzt gewesen, dann hätten wir uns wahrscheinlich hier fast eine halbe Stunde sparen können, weil dann irgendwie alles schon klar gewesen wäre.
Dann vielleicht noch Ross Smith, der, wie gesagt, sehr enttäuscht war, European Championship-Sieger, der sich dann noch auf Twitter verkauft hat als Best 180-Hitter in der zweiten Jahreshälfte. Interessant, dass er das anbringt. Ich finde schon, dass der sich verändert. Ich finde, der wird aktiver, was seine Person angeht, bringt sich mehr ins Gespräch. Wechselt jetzt auch dann oder ist schon zu Unicorn gewechselt. Auch da sicherlich nicht noch mal eine Nummer für ihn. Und sein Walk-On finde ich, also je öfter ich den höre, desto geiler finde ich den. Ich finde den irgendwie holt das mich mittlerweile ab. Und von der Präsenz her auf der Bühne, ne? Wird er aktiver, macht mehr, geht mehr aus sich raus, finde ich spannend, aber für mich nachvollziehbar, dass, weil abgesehen von der European Championship war da jetzt auch nicht so viel dabei. Ich meine, dieses WM-Spiel war mega geil, was er da verliert gegen Dierki.
Ja, es war dann auch
Sah
nur
auch
in
nur.
Anführungsstrichen dritte
Ja,
Runde, ne?
ja, ja. Also
Irgendwie,
ich finde, das ist nachvollziehbar, dass man Ross Smith nicht nominiert, aber er hat sich zumindest mal in den erweiterten Kreis aktiv reingespielt, sagen wir so.
das ist dann, glaube ich, so eine ähnliche Position, keine Ahnung. Da kannst du einen Chisel in den Hatter alle nehmen. Eigentlich spannend, ne? Wir sagen eben, früher hat man jeden Major Champion reingenommen und wie gesagt, aus dieser Gesamt-Premier League-Perspektive ist es aber nachvollziehbar.
Also eine Frage in der European Championship, wo siedelt man das an? Das kommt ja auch nochmal in den Chat gerade. Im Vergleich zu anderen Majors. Ich glaube eher so ein bisschen weiter unten. Matchplay, Grand Slam, World Grand Prix, das ist alles drüber. Also
Ist auch,
auf
glaube ich,
immer.
mit
Oh.
bestimmten Tacken unter den UK Open. Also, ich glaube, Preisgeld kannst du ja auch einfach untereinander stellen und dann
Ja, aber das European
guckst du,
Championship
wer
ja
da
weit
weit
vorne.
gekommen ist.
Ne? Da gibt es, glaube ich, mehr Geld als im World Grand Prix, meine ich jetzt aus dem Kopf.
Ernsthaft?
Ja, ich
Oh,
meine
okay, dann
schon.
habe ich mich jetzt aus dem Fenster gelehnt.
Also ich glaube, das ist schon recht gut
Ist das
dotiert. Ich
140,
meine.
150?
Komm, dann
Egal. Muss
das
man
check
gleich
das
nachgucken. Ja.
das ja genau, checke ich gleich in der Zwischenzeit, wenn wir noch einen anderen besprechen oder noch mal andere zusammengefasst. Ich habe hier noch Dick van Dijvenbode, James Wade stehen und natürlich der nicht mit dabei ist, aber jetzt auch wirklich sportlich nicht in Frage kam, Gary Anderson, oder?
Ja, wäre, glaube ich, schwer vermittelbar gewesen. Vor allem ist das jetzt zu hart, wenn man sagt, der Anderson hat man auch jetzt so ein paar Mal durch die Premier League durchgeschleppt. Also war jetzt ja dann auch letztes Jahr, überlege gerade, wann war das letzte Mal dabei? Ich mal weiter. Also,
Letztes Jahr war Gary ja dabei, ne?
war doch dabei, ich wollte sagen.
Ja, aber letzter. Ja.
Ja, deswegen hatte ich ihn auch gar nicht mehr im Kopf, weil da auch schon das Gefühl hattest, ja, okay, war es jetzt. Ist für mich jetzt schon 2 Jahre her gefühlt gewesen. Deswegen ja, schwierig. Dirk hat viel gebracht. Also, ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen ähnlicher Pick wie Dimi, nur dass Dimi halt schon ein bisschen länger bekannt ist auf dem Niveau, weil vom Jahr her, was sie beide hatten, glaube ich, ähnlich anzusiedeln. Bei Dimi halt die starke WM, ansonsten war van Dijvenbode, denke ich, einen Tacken besser. Aber das wäre so die Zusammenschau, da hätte ich jetzt auch keinen von, da hätten sie das Masters gewinnen müssen. Nee.
Ich liefere nach, ich lag falsch. World Grand Prix 600.000 Pfund insgesamt. Und Europa, European Championship, Europameisterschaft, da kommt gerade auch hier eine Diskussion drauf, ist es eine Europameisterschaft? Aus meiner Sicht ist es nicht. 500.000 Pfund. Aber Siegerpreisgeld ist 120.000 Pfund für jeden. Aber ist die Frage, World Grand Prix hat ja eine Erhöhung bekommen im letzten Jahr, soweit ich weiß. Genau, von. Ja, man hat angehoben. Ist die Frage, ob man European Championship auch dieses Jahr dann nachzieht. Dann sieht es
Deswegen
vielleicht
hatte
wieder
ich
ein bisschen
überlegt,
anders aus.
ob die schon auf 140 hochgegangen sind, eben, aber ja.
Ja, ich glaube, da kommt was nach noch. European
Das
Tour
aber
wird ja. Ne?
ist eine ganz beliebte Frage, aber auch wie Simon Whitlock Europameister werden konnte, immer. Das liebe ich immer.
Es ist eine Open, es ist eine Open Championship, ne? Also das ist halt der Quali-Weg, da können halt auch Spieler aus Asien und Amerika teilnehmen. Das ist halt eine offene Europameisterschaft. Also
Vor allem, es
European
ist ja auch
Champ.
der Abschluss der European Tour, ne? Also es ist ja nicht die,
Ja,
da könnte man es
es.
ja besser als European Tour
Ich glaube,
Finals
es liegt einfach nur an der
verkaufen.
Übersetzung. Es liegt einfach nur an der simplen Übersetzung. European Championship übersetzen wir mit Europameisterschaft. Es ist aber nie geplant, dass es eine Europameisterschaft ist. Das ist, so, das liegt einfach nur in der deutschen Übersetzung, aus meiner Sicht. Aber dieses Thema hält uns jedes Jahr auf Trab. Das
Ist wirklich faszinierend, ja.
ist so,
Warum
das
darf der
ist so.
überhaupt mitspielen? Das gibt's doch
Simon
gar nicht.
Whitlock, der ist Australier. Genau. Dann haben wir noch einen Namen, okay, müssen wir natürlich nochmal besprechen, aus
Machen.
deutscher Sicht. Dann können wir das auch abhaken. Gabriel Clemens ist nicht mit dabei. Es gab natürlich viele Infos. Wir hatten ja auch bei Shortleg während der WM, hatte Lutz ja auch verwiesen auf Quellen, die sich da sehr, sehr sicher waren. Die kamen natürlich aus dem Springer Verlag. Und wir hatten uns da schon ein bisschen gegengesteuert. Ne? Bei unserer, muss man sagen, Verteidigung von uns. Auf der Daten.de-Seite haben wir nie irgendwas von Premier League und Gabriel Clemens fix berichtet. Das haben andere Seiten definitiv gemacht. Alle natürlich immer quer verwiesen, wie man das so gerne macht. Die Bild redet sich natürlich jetzt ein bisschen raus, wenn man sich das so also durchliest, was sie da schreiben. Totaler Kokolores eigentlich. Und wegen, ja, das, ne, das war es deswegen, weil das jetzt, weil das Masters nicht gut genug war. Und wäre es nach der WM gewesen, dann hätte er gespielt. Und aber dann gleichzeitig auch geschrieben, ja, hat das Millionen-Ticket verspielt oder so, haben sie, glaube ich, auch geschrieben. Also da kommt es einen echt wieder rauf, aber kein Bild-Hate jetzt mehr. Sportlich muss man sagen, ist das eine nachvollziehbare Entscheidung. Hat er ja selber auch so nie gesehen, dass er da reingehört dieses Jahr. Hat er immer gesagt, sportlich hätten das andere mehr verdient. Aber klar, wäre die Einladung gekommen, der hätte sie natürlich angenommen. Das wäre da doch schon natürlich genial gewesen. Und es hat mich persönlich auch mega gefreut. Aber es ist eine nachvollziehbare Entscheidung.
Ja, absolut. Ich meine, allein den Traffic, den das ausgelöst hat, dass das zum Thema wurde, oder auch die WM selbst hat uns ja verdeutlicht, dass das in gewisse Richtungen gehen kann. Aber PDC, Langfristgedanke, schmeißt halt jetzt nicht den Clemens einfach in die Premier League. Auch da wieder Modus hätte ihm geholfen, denke ich, dass er eben nicht für Woche ein Spiel hat. Aber dann wirfst du ihn trotzdem nicht einfach rein und guckst mal auf gut Glück, was passiert. Ne? Das ist schon, fand ich jetzt schon in Ordnung.
Ja, der deutsche Markt war dann vielleicht, also ich denke ja, dass man da sehr intensiv diskutiert hat. Wir kennen die PDC ja auch, ne? Ich denke mal, der deutsche Markt, vor allem mit dem Hype jetzt, ist riesig, mega. Da war viel, viel drin. Also die Tickets sind natürlich auch in ganz, ganz vielen European Tour Events wegen Gaga auch durch die Decke gegangen. Ich meine, der Berlin-Spieltag, ich habe es jetzt nicht so verfolgt, aber die wird vielleicht auch mit Hoffnung da auch gut ausverkauft oder gut verkauft worden sein. Ausverkauft denke ich noch nicht. Ist ja auch ein Riesending, die Mercedes-Benz Arena. Aber ja, also ist natürlich schade aus deutscher Sicht, weil die Chance noch nie so groß war, weil wir noch nie so einen großen Erfolg hatten, dass ein Deutscher so in der Verlosung war. Das hatten wir bisher noch nicht. Aber wer weiß, was in den nächsten Jahren passiert. Er hat jetzt auf jeden Fall angeklopft und ja, ob es ihn das kaputt gemacht hätte oder diese Diskussion wollen wir jetzt ja nicht aufmachen. Aber ja, sportlich in dem Fall, in dem Sinne ist das nachvollziehbar, dass er nicht mit dabei ist. Aber wir hätten alle gesagt, wenn die PDC nominiert hätte, aus Marketinggründen natürlich, ganz klar. Warum nicht? Okay, dann vielleicht noch mal ganz kurz der Modus. Da müssen wir vielleicht auch noch mal kurz noch mal klären. Ist derselbe wie im letzten Jahr. Ne? Wir haben an jedem Abend dieselben 8 Spieler. Distanz Best of 11 Legs in jedem Spiel. Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Der Sieger bekommt 5 Punkte für die Rangliste plus 10.000 Pfund. Runner-up 3 Punkte. Halbfinalisten bekommen 2 Punkte. Die besten 4 Spieler mit den meisten Punkten nach den 16 Abenden gehen dann in die Playoffs ein und spielen dann da den Sieger aus. Da hat sich also nichts geändert. Matt Porter hat jetzt doch nochmal auch gesagt, dass die jetzt darauf geachtet haben, dass das ein bisschen balancierter ist, was den Spielplan angeht, weil letztes Jahr kam ja irgendwann dann die schlauen Leute um die Ecke und haben gesagt, naja, wenn sie das so und so machen, dann können der und der ja gar nicht so oft auseinandertreffen wie die anderen beiden und so weiter und so fort. Das haben sie jetzt in diesem Jahr zumindest angekündigt, es ja besser zu machen. Der Spielplan ist auch schon draußen. Ich kann das jetzt aus dem Stegreif nicht bewerten. Da müsste man jetzt sehr detailliert gucken. Was wir aber wissen ist, dass der erste Abend jetzt auch schon bekannt ist. Wir haben da Dimitri Pfannenberg gegen Johnny Clayton, Michael Smith gegen Michael van Gerwen, Peter Wright gegen Chris Dobie und Nathan Aspel gegen Gavin Price. Das sind die ersten Duelle. Und dann werden sich die anderen alle dann in den ganzen Wochen messen. Und dann Spieltag 8 und 16 dann nach der Tabelle. Ja, dann werden wir eine ordentliche Roadshow wieder haben. Bis Mai geht Donnerstag los. Das wird dann wieder eine spannende Zeit. Ich bin echt, echt gespannt.
Also, ich muss ja ehrlich sein, mich holt's nicht ganz ab. Also, klar, diese einzelnen Turniere, wenn man mal so ein, zwei Tage geguckt hat, das hat schon ein bisschen Bock gemacht, immer, dass halt einer das Finale gewinnen kann. War 16 Wochen, sich das immer anzuschauen. Ich glaube, das liegt dann aber auch an, wie gesagt, an demjenigen, der das ganze Jahr über verfolgt, dass einzelne Spiele dann nicht mehr dieses Flair ausstrahlen, was vielleicht möglich wäre. Ich meine, wir haben ja hier auch oft Analogien so zum Tennis oder Ähnlichem, ne, da verwendet, dass da eben bestimmte Spiele nur zwei, dreimal maximal im Jahr überhaupt passieren. Ich finde, das tut dem Darts-Fan, der es viel guckt, auch nicht gut, dass das so häufig passiert. Ja, andererseits sind es immer wieder neue 501 Punkte. Es geht auch um die Leute, die Darts eben nur zu solchen Riesen-Events verfolgen. Ja, und für die ist es, ich finde es okay, ich werde es verfolgen, aber ja, schon mit einer gewissen Abnutzung, muss man ja sagen.
Hinten raus so oder so, klar. Interessant wird die Frage sein, schafft es jeder Spieler einen Abend zu gewinnen? Ich denke mal, dass Van Gerven, Smith, Wright, Price, sie werden ihre Abende haben. Ob es dann noch Chris Dobie gelingt oder Dimitri dann auch so einen Abend mal zu ziehen, das sind vielleicht so offene Fragen. Aber auch ich werde nicht jeden Abend verfolgen, auf gar keinen Fall. Dazu ist mir das dann auch sportlich nicht wertvoll genug. Aber die Premier League hat die Berechtigung, die bringt viel Geld in den Umlauf der PDC. Von daher, wir haben das ja alles schon in den letzten Jahren hier bei Shortleg auch ausführlich diskutiert. Okay. Hier war ja auch viel los im Twitch-Chat. Sehr, sehr cool. Finde ich super, dass ihr oder auch untereinander diskutiert habt. Auch was Modus angeht, was Spiele angeht. Wie gesagt, um das nochmal abzuschließen: Jeder kommt vielleicht auf andere 8 Spieler. Man findet für jeden Pro- und Kontra-Argumente. Und wir beide ja auch. Deswegen, es sind nun mal die 8 Spieler, mit denen wir in den nächsten Monaten da leben. Und wir werden ab und zu bei Shortlist natürlich dann noch immer so einen Zwischenstand mal durchgehen, wie es da in der Premier League ausgeht. Aber wir werden jetzt nicht jede Woche dazu was aufnehmen. Okay, dann kommen wir langsam schon zum Ende dieser Folge an. Nordic Darts Masters hatten wir noch offen. Peter Wright hat das Turnier gewonnen. Moritz in Runde 1 hat er gegen Dennis Nilsson ein bisschen zu kämpfen gehabt. Eigentlich so der einzige PDC-Star, der da so ein bisschen mit dem lokalen Qualifikanten ein bisschen ja, Probleme hat, in Anführungsstrichen. Am Ende dann gewinnt er das Finale gegen Gavin Price, der da meinte, der Tank war leer. Was mir zu hängen geblieben ist, sogar nicht mal eher sportlich, sondern ja außenrum. Becherwurf auf die Bühne mit Bier. Man musste ja fast sagen, irgendwann musste das einmal passieren. Natürlich keine Szenen, die man sehen will und kommt vor allen Dingen vom Standort her total überraschend, finde ich, weil Kopenhagen hätte ich damit jetzt nicht in Verbindung gebracht.
Ich hatte gerade kurz Angst, dass du mich inhaltlich zu einer Spielszene oder so befragst bei diesem sportlich sehr wichtigen Event.
Nein.
Aber das ist ja nochmal gut gegangen. Aber hat natürlich auch das Bild vor Augen. War ja auch dann nicht klar, war so ein lustiges Bild. Der Becher lag da so ein bisschen, Wright hat da so drauf gezeigt. Galt der jetzt mir oder nicht? Ja, wir drehen uns hier, was die Fans angeht, sowieso immer gerne im Kreis. Fand ich jetzt auch sehr schwierig, dass es ja, so eine gewisse, auch so eine Schwelle überschritten wird. Und das passiert ja immer mehr. Also wenn es halt dieses komische Reinpfeifen war, und dann gibt es immer wieder ein, zwei Leute aus dem Publikum, die sich da ja, Sachen anmaßen, es ist aber auch nicht in den Griff zu kriegen. Also wenn der eine halt bei 3 Promille sagt, ich werf den Becher da jetzt hoch, die Leute im Publikum, die können auch 10, 20 Meter so einen Becher werfen. Also es
wahrscheinlich.
ist, du wirst es nicht verhindern können. Das ist eigentlich schade, du kannst es nur präventiv verhindern. Du musst dich vielleicht, das finde ich auch schade, dass man das gar nicht so mitbekommt, aber viel mehr an den Spielorten selbst auch, glaube ich, könnte man viel mehr einwirken. Also und wenn das nur die Interviews vor dem ganzen Start sind, die Interviews nach dem Spiel, dass man das auch mal nutzt, mal so einen Moment innezuhalten und sich bedanken bei den Leuten, die da oben auf der Bühne alle stehen, den Job machen und eben irgendwo auch ein bisschen den Respekt hochhalten. Das erleben wir eigentlich zwischen den Spielern in unserer Sportart wie fast nirgendwo anders. Das macht den Dartsport auch aus. Also von der kleinsten Liga bis nach oben hin, das. Klar, es wird immer Mätzchen geben und alles, aber es ist ein sehr respektvoller Umgang. Und ja, ich finde schon, dass man das auch von der Bühne nach unten transportieren kann und nicht nur andersrum.
Das ist nochmal ein guter Take von dir zum Thema Fans. Wollen wir nicht weiter vertiefen. Wir blicken nochmal ein bisschen auf die Challenge-Tour zurück. Da wurden ja dann die ersten Turniere ausgetragen, auch nach der Q-School. Wir haben da Siege für Chris Landmann, Christian Christ. Damit ging es los am Freitag damals. Ein doppelter niederländischer Erfolg. Dann dazu Andy Bolton, erfahrener Mann. Und ja, Cameron Crabtree, ein junger Engländer, und Thibaut Chicol, der Franzose, hat das letzte Turnier gewonnen. Und das ist auch der Spieler, der in der Rangliste der Challenge Tour aktuell vorne liegt nach dem ersten Wochenende und wird damit wahrscheinlich auch nachrücken bei den ersten Player Championship Turnieren, sobald er irgendjemand absagt. Und ein, zwei Absagen gibt es ja eigentlich auch immer. Wird der Chicol dann auch neben Jacques Lhappe dann den zweiten Franzosen geben? Coole Sache natürlich. Aus deutscher Sicht müssen wir natürlich über Lukas Wenig reden. Er stand beim ersten Turnier im Finale, leider gegen Chris Landmann verloren. Dann auch noch ein gutes zweites Event gespielt, dann leider hinten raus ein bisschen abgebaut. Natürlich auch mega anstrengend, so ein Wochenende. Es soll ja auch nicht ganz einfach gewesen sein vor Ort, ne? Auch mit Luftzug und so weiter. Das hatte David Schlichting berichtet bei uns im Forum. War jetzt nicht so cool. Und wir können aber festhalten, Moritz, dass so eine Geschichte mit Tourkarten über die Rangliste geht nur wirklich über Turniersiege, ne? Weil wir haben jetzt hier die Erhöhung bekommen und wir haben den Sieger, der bekommt 2500 Pund für den Sieg, halt für Turniersieg, und der unterlegene Finalist halt 1000. Und das ist halt irgendwann nicht aufzuhören. Also man muss schon ein, zwei, drei, keine Ahnung, Turniersiege holen, um am Ende vielleicht die Tourkarte dann auch nicht zu sichern.
Stört mich ja immer, also immer schon, dass Turniersiege extrem hoch bewertet sind. Also, dass der Finalist mehr als das Doppelte kriegt, finde ich, klar, es ist das wichtigste Spiel, das soll auch belohnt werden. Aber würde mir auch wünschen, dass die konstanteren Spieler sich eben durch ihre Konstanz auch in gewissen Ranglisten mal hochspielen, damit sie die Chancen auch bekommen auf TV-Bühnen. Und ja, da werden irgendwie gewisse Spielertypen gehen dadurch ein bisschen unter, finde ich. Also glaube auch deswegen ja, kaum dran, dass ein deutschsprachiger Spieler da mit dem Challenge Tour Sieg was zu tun haben wird. Das ist halt bei der Dichte sehr schwierig zu behaupten, aber ich glaube, die Q-School hat ja bewiesen, wenn du dir die Challenge Tour Rangliste neben die Q-School Rangliste oder die Tagessieger legst, der wirst du dich vor Überschneidung nicht retten. Also es ist eine gute Vorbereitung. Schade, dass jetzt die Siege so deutlich bewertet werden, aber ja, ist, denke ich, bei allen Turnieren insgesamt so, dass ich das immer schon nicht so pralle fand.
Ja, wohl das Wochenende in Deutschland dann und da werden sicherlich auch noch mal einige Deutsche dann noch mal mehr mit teilnehmen, aber trotzdem auch hier schon waren einige Deutsche ja auch vor Ort. Max Hopp natürlich auch, bei dem lief es nicht ganz so gut. Da wird man sich wahrscheinlich jetzt eher auf die Host Nation Qualify konzentrieren müssen im Hause Hopp für die European Tour Events. Klar, natürlich kann er die Challenge Tour natürlich auch noch weiter spielen, da ist natürlich noch alles möglich. Wie gesagt, wenn man so ein Turnier mal gewinnt, dann steigt man natürlich auch schnell auf in der Rangliste, ganz klar. Aus Schweizer Sicht Stefan Belmont einmal im Viertelfinale. Das zum ersten Wochenende auf der Challenge Tour. Was hatten wir jetzt noch? Moritz hat es schon ganz kurz genannt, beiläufig, die Dutch Open. Das teilnehmerstärkste WDF-Turnier des Jahres. Ganz, ganz viele Menschen da in Assen, im niederländischen Assen. Ja, über mehrere Tage gestreckt. Wir haben da Mary van Peer, der gewonnen hat bei den Herren und bei den Damen. Aline de Graaf, die sich gegen Bo Greaves durchgesetzt hat im Finale. Also de Graaf schon mit ihrem vierten Erfolg bei dem Turnier. Letztes Jahr hat Greaves noch gewonnen, dieses Jahr das Finale verloren. Van Peer gewinnt das Endspiel gegen den Belgier Andy Bartens. Im jugendlichen Bereich gab es einige deutsche gute Leistungen. Und das könnt ihr alles auch nochmal nachlesen auf der daten.de-Seite. Da gibt es dann auch einen entsprechenden Bericht heute online gegangen dazu. Nochmal alle Ergebnisse. Auch bei den Herren und Damen natürlich auch viele Deutsche mit dabei. Natürlich sehr, sehr viele Niederländer, aber auch Deutsche. Schaut da einfach nochmal rein. Ja, was gibt es die
Barry
nächsten
van
Wochen?
Peer, ne? Das muss ich noch sagen. Barry van Peer ist coole Story. Also, wenn wir so vor, jetzt wird es aber auch schon 5, 6 Jahre her, ne?
Titus,
In Tränen auf der Grand Slam Bühne. Ist cool, dass es solche Geschichten auch gibt, ne? Sich da wieder rauszukämpfen.
Mega, also dem gönne ich es auch absolut. Ich meine, so ein Heimsieg. Die Tour hat jetzt ja verloren, auch nicht wieder gewinnen können. Und auch Andy Bartens muss man erstmal schlagen. Ich meine, generell musst du durch so ein Turnier erstmal durchkommen. Ich meine,
Ist
das
Best of
sind
Five.
Lecks ja ganz lange. Das ist Michael Unterbuchner aber auch dabei. Der konzentriert sich jetzt auch wieder mehr auf WDF. Und ist ja unter den letzten 64, meine ich, ausgeschieden. Aber waren auch gute Spiele mit dabei. Also das mal dazu. Genau, ich war stehen geblieben in der Vorschau auf die nächsten Wochen. Wir haben jetzt erstmal die Premier League-Spieltage in Belfast. Damit geht es an diesem Donnerstag los. Dann folgen Cardiff, Glasgow und Dublin. Also erstmal geht man nicht nach England, sondern erstmal alles, was außenrum ist. Wales, Nordirland und so weiter. Wir haben die ersten vier Players Championships. Im Januar haben wir dann, im Februar haben wir auch noch die Baltic Sea Darts Open in Kiel, das erste European Tour Event des Jahres. Die Women's Series startet ebenfalls und wir haben jetzt dann auch in baldiger Zeit die zweite Ausgabe der World Senior Darts Championship. Da natürlich alle Berichte wie immer auf daten.de. Da hat man auch das Teilnehmerfeld auf 32 Spieler erhöht. Dann noch die Umfrage, die wir aufzulösen haben. Wir hatten gefragt bei der letzten Folge, Welcher Spieler gewinnt das Masters? Und da haben von euch 83% Michael van Gerwen vorne gesehen, gefolgt von Michael Smith 25%. Und aber auch 21% auf einen anderen Spieler gegangen, der nicht Wyatt Price, Aspinall oder Cross oder van Gerwen Smith hieß. Also nicht die Mehrheit in dem Fall, aber immerhin doch habt ihr einen anderen Spieler vorne gesehen, ob das Chris Dobie war. Seid ehrlich, ich weiß es nicht. Aber gut. Die Frage heute zu dieser Folge dann nochmal zum Abschluss. Vielleicht eine etwas ungewöhnliche Frage, die wir so in der Form vielleicht noch nicht gestellt haben, die eher in die emotionale Schiene reingeht. Welchen Spieler werdet ihr denn in der Premier League am meisten vermissen in diesem Jahr? Da stellen wir euch ein paar Spieler zur Auswahl: Gary Anderson, Luke Humphries, Rob Cross und so weiter. Da bin ich mal gespannt, wer da diese Sympathieumfrage, ist es ja eigentlich dann am Ende, für sich entscheidet. Gut, ja, dann sind wir.
James Wade, hoffentlich.
Der wird auf jeden Fall Stimme von Lutz und dir bekommen, wahrscheinlich.
Ja, ich wollte sagen, es geht ja hier immer um Antipathien, denn nicht um Sympathien
Die
irgendwie.
Waiter, die sind überall. Deswegen, also, bin gespannt. Nein, mal eine andere Frage. Gibt ja sicherlich da auch gute Punkte, das mal in sich zu gehen und zu fragen, wen werde ich denn wirklich vermissen? Vielleicht dann auch ein bisschen Zeit lassen, die ersten Spieltage verfolgen und denken, okay, ja, der fehlt mir da irgendwie schon, vielleicht mit Walk-on oder Bühnenpräsenz. Ihr könnt es selber wählen. Ja, dann sind wir dann tatsächlich durch für heute. Runde 1,5 Stunden, ein bisschen mehr. Eine emotionale Diskussion bei der Premier League, nicht anders zu erwarten. Ich konnte meinen Masters-Rant unterbringen, ich bin glücklich.
Ich habe schon überlegt, hast du so vorbereitet. Da kam auch keine Frage, da kam einfach nur Fluss.
Ja, nee, da muss ich, das muss ich wirklich, das beschäftigte mich das ganze Wochenende.
Nachdenklich.
Muss ich einfach loswerden, aber ich hoffe, es war noch sachlich genug, aber emotional war es allemal. Wir machen jetzt eine kurze Pause bei Shortneck. Ihr kennt das eigentlich von den letzten Jahren, dann ist erstmal so ein bisschen die Luft ist erstmal raus. Das Jahresanfangsgeschäft, der Januar war, wie gesagt, wie Moritz auch erwähnt hat, echt voll dieses Jahr mit den World Series Events, mit der Q-School. Und jetzt kommt dann die Seniors-WM. Jede Woche haben wir dann Premier League. Die Berichte mit den Stats von Dazuhagel wird es ja jede Woche geben. Wir werden berichten. Aber Shortleg gibt es dann erst wieder, wenn nichts ganz Unvorhergesehenes geschieht, dann vor den UK Open. Das wird dann die nächste Folge sein. Da gibt es dann die Vorschau auf die UK Open. Dann natürlich auch die treffende Analyse dann im Nachgang des Turniers. Bis dahin sind wir bei Shortleg aber erstmal ruhig. Aber bleibt daten.de treu. Die Berichte von allen Turnieren natürlich. Von den Players Championships, von der European Tour. Gibt's alles auf www.daten.de. Ja, in dem Sinne, Moritz, hat Spaß gemacht zu diskutieren, vor allem über die Premier League. War sehr lebendig, auch im Chat hier. Vielen, vielen Dank, dass da so viel reinkam, auch an Inputs und dass ihr untereinander auch diskutiert habt. Eine coole Sache. Und an alle, die es jetzt im Nachgang hören, ich hoffe, dass auch ihr Spaß hattet bei dieser Folge. Und wir machen einfach weiter, dann natürlich dann vor den UK Open. Aber bis dahin eine kurze Pause. In dem Sinne würde ich sagen, Moritz, danke dir für heute.
Auch spaßige Runde und wie immer in komischer Länge kriegt sie das mal hin.
Das ist so, aber ja, wir kommen ja nicht jede Woche oder so häufig, dann hat man ja auch Zeit, bis zur nächsten Folge jetzt diese Ausgabe zu hören. In dem Sinne, ihr Lieben, macht's gut, schaut die Premier League, schaut die ganzen anderen Turniere. Auf den Streaming-Anbieter eures Vertrauens. Lest bei daten.de und dann hören wir uns hier bald auch schon wieder. Macht's gut!
Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.